Der Wind mit Stärke 10, das Schiff schwankt hin und her. Am Himmel ist kein Stern zu sehen, es tobt das wilde Meer. O seht ihn an, o seht ihn an, dort zeigt sich der Klabautermann. Doch wenn der letzte Mast aufbricht, wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht erbittern. Keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde bebt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 166. Mein Name ist Tim Pritlove und ja, heute habe ich mal wieder was ganz Spezielles für euch. Ein unerwartetes Thema, auch für mich ein bisschen unerwartet, bin das vor kurzem drauf gekommen, das mal zu machen, weil sich mal wieder die Gelegenheit geboten hat. Heute wollen wir in See stechen und uns in die unendlichen Weiten der Meere begeben. Kurz gesagt, es geht ums Segeln oder sagen wir mal vielleicht ein bisschen mehr auch so eher das Befahren der Meere und das Ganze auch noch mit so einer speziellen Geek-Perspektive. Und dazu begrüße ich Jung.
Hallo, Tim.
Oder auch Jens-Uwe Mager. Hallo, du bist mal wieder in Deutschland, das ist gut. Das letzte Mal, als wir die Gelegenheit hatten, haben wir auch gleich einen Podcast aufgenommen.
Genau.
Da allerdings so zu so Sachen, die dich eigentlich auch schon seit langem nicht mehr so richtig beschäftigen. Das war Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 97, knapp 2 Jahre her. Da ging es um File-Sharing und Print-Sharing und so. Das ist ja deine alte Stärke. Ja, jetzt hast du ja deine Stärken so ein bisschen woanders hin verlagert und nutzt eigentlich den Großteil der Zeit mit Reisen, kann man so sagen. Ne?
Ja, ich bin
auf Dauerreise.
Auf Dauerreise, genau. Also im Wesentlichen wohne ich jetzt auf dem Boot, auf dem Segelboot und befahre die Weltmeere. Hm. Aktueller Status Kolumbien.
Kolumbien, das heißt, das schunkelt, also da bist du natürlich jetzt gerade nicht und wir sind Bahncard 100 reicht auch noch nicht bis Kolumbien, aber da liegt das Boot jetzt sozusagen.
Das Boot liegt jetzt, also eigentlich liegt es nicht, sondern es steht an Land. Es ist mal für die Zeit der Abwesenheit sicher an Land gestellt und wird dann wieder ins Wasser gekommen mit dem Kran, wenn ich zurück bin.
Weil man weiß ja gar nicht, was da alles so kommen kann.
Genau, es ist ein bisschen unsicher ansonsten und es ist einfacher, das irgendeinem Bootyard an Land zu stellen, sind große Hunde drumherum, keiner klaut was und so.
Okay. Und das, da zahlt man dann sozusagen so eine Flat Fee und dann steht das genau da so rum.
Ein monatlicher Obolus, den man bezahlen muss für Wachhunde und so weiter, dass da nichts passiert. Und dass man dann einen Parkplatz an Land hat.
Wie bist du da überhaupt auf die Idee gekommen? Ich meine, du bist ja nicht so ein altes Seglerherz, oder?
Nee, ich habe also gesegelt während der Zeit, wo ich gearbeitet habe, intensiv hier immer an Tastatur und Bildschirm gesessen, nur in Ferien. Mal eine Woche irgendwo hingefahren, Boot gemietet mit Freunden zusammen.
Ja.
Und dann später habe ich mich dann überlegt, also man müsste mal nochmal was machen, wo man mehr draußen ist. Und das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt seit 2005 mehr Zeit im Jahr auf dem Wasser verbringe als irgendwie an Land.
Wow. Und was, ich meine, was ist das jetzt für ein Boot? Was, wie muss man sich das so vorstellen?
Das ist also ein Boot in der Länge. Boote werden ja noch in Füßen gemessen. Gibt es ganz klassisch die Maßeinheit in Fuß, das ist 40 Fuß lang, also 12,40 Meter ungefähr die Länge und 3,85 Meter breit, 2 Meter Tiefgang, ein Mast ein großes Segel, den Mast für den hoch nach hinten, so das Großsegel und dann vorne Vorsegel verschiedene, aber Rollsegel in der Fall. Man ist ja heutzutage etwas bequem. Man fährt mit kleiner Crew, bei uns also genau gesagt zwei Leute, die halt permanent auf dem Boot sind, und da muss man ein bisschen Bequemlichkeit haben. Und da wird also schon einiges beim Boot heutzutage auch elektrisch bedient. Also man kurbelt nicht mehr so viel. Ich habe also auch elektrische Winschen auf dem Knopfdruck, das Seil festgezogen und sowas. Also man kann natürlich immer noch mechanisch, aber für den Normalfall macht man es elektrisch.
Ist das jetzt, ich meine, gut, Boote gibt es in allen Größen, Formen und Farben, aber jetzt sagen wir mal so, für so ein Segelboot, was man so mit zwei Leuten, also braucht man auch immer beide?
Nein. Also das war eigentlich eine der Auswahlkriterien. Das ist ein Boot, das ich auch alleine segeln kann. Mhm. Und 2005 bin ich auch rund England gesegelt, alleine, einhändig, man das so schön nennt. Und das ist problemlos möglich.
Und das, aber 12 Meter ist ja schon ein ganz schöner Klopper eigentlich.
Ja, 12 Tonnen.
12 Tonnen?
12 Tonnen wiegt das gute Stück. Beladen, also 10 Tonnen leer, 12 Tonnen mit ungefähr 460 Liter Diesel, 460 Liter Wasser, die drin sein können, und das, was man so zulädt, kommt so auf 12 Tonnen Pi mal Daumen.
Futter und man selbst und so weiter.
Genau.
Und ist das, also aber so für eine Person ist das schon ein recht großes Schiff, oder?
Ja, für eine Person ist es recht groß. Aber es ist von der Größe her auch gerade so, dass man sagen kann, das Boot ist ozeangehend, tauglich überall auf der Welt.
Ja.
Du kannst also über den Atlantik fahren, über den Pazifik mitfahren. 40 Fuß ist eine große, schöne Größe.
Mhm.
Und
also wo würde das, diese Ozeangängigkeit anfangen? Also was müsste man schon so mindestens an Länge oder Gewicht?
Da gibt es eigentlich keine kleinste Größe. Es gibt eine Bequemlichkeitsstufe. Es gibt Leute, die segeln mit ganz kleinen Segelbooten, die du eigentlich nur auf dem See erwarten würdest, segelt über den Atlantik. Da gibt es diese berühmten Transat-Rennen, wo Leute irgendwo von Nordfrankreich nach Brasilien mit 6 Meter panzerquetschte Booten fahren, die du eigentlich sonst erwarten würdest, die würden uns auf dem großen See fahren.
6 Meter?
6,50 Meter.
Okay.
Glaube ich.
Also auch schon ein paar Meter groß so. Aber gut, ich meine, man muss ja auch reinpassen, man muss ja auch drin schlafen können.
Ja, da habe ich also auch schon Boote gesehen, die sehen eher aus wie ein kleiner Sarg. Das heißt, ich habe so einen Studenten aus Schweden gesehen, da habe ich in St. Lucia in der Karibik gesehen und habe ich das Boot angeguckt, gedacht, da siehst du drin, da liegt eher wie ein Sarg. Aber das war eben halt seine Bootsbau-Lehrling, du meinte, macht mal eine Pause.
Das ist wahrscheinlich dieses Äquivalent zu diesem Schlafsack-großen Traveler-Zelt, was man auch so gerade mal so über sich rübergezogen bekommt. Das habe ich auch immer nie so richtig verstanden.
Aber es ist eben halt sehr, sehr rustikal dann. Und 40 Fuß hat eine gewisse Komfortabilität und eine gewisse Eigenschaften beim Segeln mit dem Gewicht, mit der Größe, mit dem Verhalten in den Wellen. Das ist eine recht komfortable Größe.
Das heißt, da wird man nicht so durchgeschüttelt. Das ist genau. Nicht so Ocean in a Nutshell, sondern das ist genau. So, pflügt auch schon mal durchs Wasser.
Genau. Umso größer, umso länger, umso schneller werden die Boote. Da gibt es ja diese alte Regel, die Segelboote fahren in Verdrängerfahrt. Es gibt Gleitfahrt und Verdrängerfahrt.
Ja.
Gleitfahrt ist das, wenn man sehr viel Antriebskraft hat und das Boot erhebt sich so aus dem Wasser und wird vorgetrieben und hat benetzt dann sehr, sehr wenig Wasser und hat eigentlich hinten noch ein kleines Stückchen vom Rumpf im Wasser und die Schrauben. Die schnellen Motorboote benutzen Gleitfahrt.
Ja.
Oder so ein kleines, schnelles
Ding geben. Das heißt, es hebt sich eigentlich weitgehend raus und
genau.
Hat wenig Berührung.
Und wenn du also ein normales Segelboot nimmst, dann fährt es in Verdrängerfahrt, wie zum Beispiel auch ein ganz normaler großer Frachter. Und dann hast du ein System bestehend aus Bugwelle und Heckwelle, die beschränken deine Geschwindigkeit. Und die ist abhängig von der Länge. Es ist meistens ziemlich irrelevant, wie viel Antriebskraft du hast, solange du nicht in Gleitfahrt gehst, dich rausbehebst mit enormem Treibstoffaufwand, bewegst du dich in einem Gefangenensystem zwischen Bugwelle und Heckwelle, die deine Maximalgeschwindigkeit vorgibt anhand der Länge des Bootes.
Ach so, und das heißt, umso länger das Boot ist, umso schneller kann es fahren.
Warum? Zum Beispiel, das ist, muss ich jetzt die Strömungsmechaniker fragen, aber ich kenne eine alte Faustregel, die man beim Segeln lernt, und wenn ich zum Beispiel bei mir ausrechne, die 40 Fuß kommen auf ungefähr maximal 8,1 Knoten, Maximalgeschwindigkeit.
8,1 Knoten sind...
Ein Knoten sind eine Seemeile pro Stunde.
Das ist so 1,8 oder so, ne?
Genau. Mhm. Du weißt noch, wo die Seemeile herkommt?
Das wusste ich mal.
Ja, eine Seemeile ist also ein Sechzigstel Grad. Also 60 Seemeilen sind ein Grad, wenn man also das Gitternetz auf der Erde guckt.
Okay. Aha. Macht Sinn.
Macht Sinn, ne? Also 1,8 Kilometer ungefähr. Pro Stunde mal 8,1 bei mir. Also das ist die Maximalgeschwindigkeit, die Rumpfgeschwindigkeit, die ich erreichen kann mit dem Boot. Geht natürlich auch ein bisschen schneller, wenn man zum Beispiel eine Welle runtersurft. Mhm. Aber maximal ist so Pi mal Daumen.
8, also 8,1 mal 1,8 sozusagen.
Ja.
15 Stundenkilometer.
Ja, ein bisschen weniger. Das ist ein langsamer Fahrradfahrer.
Okay.
Das ist sehr gemütlich. Hat den Vorteil, du hast niemals Jetlag, auch wenn du längere Touren machst.
Das stimmt. Okay, das heißt, das Boot muss lang sein und umso länger es ist, umso schneller wird es.
Kann es auch fahren? Kann es fahren. Es hängt natürlich noch an, welche Vortriebsmöglichkeiten es hat. Aber das System aus Bugwelle und Heckwelle ermöglicht eine größere Endgeschwindigkeit physikalisch schon mal.
Also das hat sozusagen was mit Verwirbelung zu tun. Also
genau,
umso mehr die aneinander dran sind, umso mehr saugt sich das sozusagen an der See fest.
Exakt, das ist das Problem.
Ah ja.
Und natürlich auch die Bequemlichkeit steigt mit einer größeren Länge, weil dann durch die Wellen nicht mehr so stark mitgenommen wird. Wenn man so kleine, kurze, steile Wellen hat wie in der Ostsee, dann ist ein längeres Boot einfach schöner, weil das gar nicht mitmacht. Das ganze Boot liegt ruhiger.
Ja.
Und also längere Boote erzeugen einen höheren Komfort.
Okay.
Schneller und höheren Komfort.
Gut, 40 Fuß.
12 Meter.
Aber es sieht so aus, wie man sich so ein Segelboot so vorstellt. So.
Genau,
hat
richtig.
So typische Form.
Typische Segelboot, großen Mast.
Einer. 18,
ein Mast, einer nur.
Okay.
18,50 Meter hoch.
18,50 Meter hoch. Mhm. Okay.
Das ist ganz interessant, wenn man
also
da hochklettern muss.
Also es ist höher als lang sozusagen.
Ja. Mhm. Ist interessant, wenn man da hochklettern muss. Ne?
Muss man da hochklettern?
Ja, gelegentlich muss man ja schließlich gucken, was da so oben ist. Ob die ganzen Drahtseile, ob die anderen Tau, ob die noch in Ordnung sind. Muss man gelegentlich mal eine Glühbirne wechseln für irgendwelche Beleuchtungszwecke. Also man muss da schon mal gelegentlich hoch.
Ah, weil man da überall Lampen dran hat, damit man auch mal gesehen wird sozusagen.
Genau.
Okay. Und dann ist es ganz schön hoch.
Mhm.
Schwankt das dann nicht irgendwie so ganz wüst hin und her?
Das schwankt schon ganz schön. Also wenn man vor Anker liegt, also ich bin schon vor Anker hoch da gewesen und wo dann also noch gehöriger Seegang da war in der Bucht und dann ist das da oben schon ein bisschen so, dass man sich da festhält am Macht, damit man nicht so gegendengelt.
Aber du machst das nur, wenn du auf Anker bist.
Ja, ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe noch keinen Notfall gehabt, dass ich oben in den Mast müsste, während ich unterwegs war. Das könnte auch passieren, aber habe ich bisher vermieden.
Und hast du dann da auch, was weiß ich, so bergmannstaugliche Sicherung, dass du dich da...
Das macht man also mit einem Ding, das heißt Bootsmannstuhl. Man zieht sich dann hoch anhand einer von den Seilen, die da drin sind, also die Fallen, wie man sie nennt, das sind die hoch und runter ziehen. Also eines der Fallen kann man sich dann hochziehen lassen über eine Winch, sitzt in so einem Stuhl drin, der mit so einem Gurt ist, wo man sich so...
Also mit Winch meinst du so eine...
Mit Winch ist also generell dieses Ding, was man so kurbelt.
Einfach so eine Seilkurbel.
Genau, mit mehreren Gängen, meistens so zwei Gangwinche, dass man mit langsam drehen und schnell drehen zwei Gänge hat.
Und der Bootsmannstuhl ist dann so ein Seil, was man unterm Arsch durchlaufen lässt, und dann zieht man sich hoch.
Das ist meistens ein Sitz. Also bei mir ist es so mit richtig so ein kleiner Sitz, der geformt ist, unten so ein kleines bisschen Sperrholz drin, dass man also bequem sitzt und nochmal um die Beine festgeschnallt, dass man nicht rausfallen kann da oben, dass man so halbwegs sicher sitzt.
Mhm.
Das ist so eins von den elementaren Werkzeugen, das jedes Segelboot dazugehört. Also einen Bootsmannstuhl braucht man.
Okay.
Nein, gerade um nach oben zu kommen, ne?
Ich überlege gerade, war ich überhaupt schon mal auf einem Segelboot? Ich glaube nicht.
Nicht?
Nee, also zumindest nicht, dass ich jetzt mal so mit einem gefahren wäre. Also
muss man mich mal besuchen kommen.
Ja, ja, wahrscheinlich. Na, erstmal hören, was noch für so Gefahren lauern. okay, das heißt, da kann man sich irgendwie so hoch ziehen, dann muss man da irgendwie hoch und dann ist irgendwie hoch.
Also sehr hoch, also man darf da keine Höhenangst haben.
Okay.
Ne? Aber das ist ja nur Maintenance, das ist ja nicht für einen Normalfall. Das ist also, im Normalfall bist du unten im Cockpit und mein Boot ist dann auch eine Variante, das nennt sich Center-Cockpit-Boot, weil das Cockpit in der Mitte ist mit einer Achterkajüte. Also in dem zentralen Salon und eine Vorderkajüte. Aber es gibt Boote, die haben das Cockpit sehr weit hinten. Achter-Cockpit-Boote oder bei mir im Zentrum Center-Cockpit-Boote. Und Center-Cockpit-Boote haben meistens eine Eigenschaft, dass sie ein relativ kleineres Cockpit haben, weil es in der Mitte etwas kompakter ist und wo man relativ gut geschützt ist vor überkommenden Wellen und dergleichen. Sozusagen ein ganz anheimliches.
Also bist schon drin sozusagen.
Bist schon fast drin so ein bisschen.
Also du stehst ja jetzt nicht so hinten auf dem Heck so mit so einem Steuerrad in der Hand und dann immer so die Gischt im Maul.
Genau, genau.
So ist es nicht.
Aber wenn es dann regnet, brauchst du keine Taucherbrille.
Okay, das ist ja cool. Aber geht natürlich so ein bisschen, geht also dieses Piratenfeeling so ein bisschen weg, oder?
Ja, man kann aber jetzt dieses, was nach vorne einen Schutz gibt für Wellen, das kann man auch ein bisschen runterklappen. Und wenn man dann möchte, dann kann man auch am Steuer stehen und wirklich das richtige Regatta-Feeling bekommen. Aber ich bin jetzt nicht der Regatta-Segler. Bei mir ist das mehr so das Ziel des Reisens. Also
der Weg ist das Ziel?
Genau. Mhm. Und das heißt auch bei mir ist der Autopilot derjenige, der am meisten steuert. Also ich selber steuere eigentlich nur, oder eine Frau steuert eigentlich nur, wenn irgendwie Hafengebiete sind oder wenn man sich in engen Bereichen aufhält, wo man nicht den Autopiloten steuern lassen kann.
Okay, ganz modern. Und wie viele Leute würden so draufpassen eigentlich auf das Boot?
Auf dem Boot gehen komfortabel 4 Personen, ein bisschen kompakter 5 Personen, das ist das Maximum.
Okay, aber die haben dann auch irgendwie alle ihr eigenes Bett und so.
Eigenes, das heißt, Bett und so weiter.
Das heißt, du bist auch besuchstauglich und kannst mal Anhälter mitnehmen und so, falls mal genau. Einer irgendwo rumsteht auf einer Insel oder so.
Ist nicht ganz einfach mit Anhälter mitnehmen.
Wegen der Anhalter?
Nee, wegen der entsprechenden Bestimmungen auf den jeweiligen Ziel, also Zielhäfen.
Ach so.
Ankommt. Also das wird also gerne ein Dokument geprüft, nennt sich Clearance Paper. Oder Zarpe in lateinamerikanischen Ländern, wo drinne steht im Abfahrthafen, welche Passnummern, welche Leute an Bord sind, beim Zielhafen, welche Leute sind an Bord und welche Passnummern haben die. Wenn da Unstimmigkeiten sind, also wenn man jemanden ertränkt hat und die auf dem unterwegs verloren hat oder jemanden dazubekommen hat,
ja,
bekommt man da also schon Probleme mit den Leuten.
Nicht, dass du da irgendwie so ein Selbstmörder da irgendwie einfängst, der einfach so, tschüss, ich gehe dann mal. Mitten im Ozean.
Ja, das wäre ungünstig. Also normalerweise fährt man eigentlich nur mit Leuten, die man ein bisschen kennt. Hm.
Ja, ich hatte ja hier letztes Jahr, auch genau vor einem Jahr, habe ich eine Sendung gemacht über Piraten. Ich weiß nicht, ob du die schon gehört hast.
Noch nicht, die ist noch mal eine
Liste. Das wäre es eigentlich. Da geht es auch so um viel um Karibik. Und also halt so richtig die richtigen Piraten. Ne?
Ja.
CAE 133 mit dem Roland aus Wien. Das war ganz lustig, weil der hat sich da irgendwie sehr intensiv mit beschäftigt. Aber so in der Karibik ist das gerade nicht so ein Thema, oder? Also so aktuell.
Doch. Ja? Es gibt Piratenbereiche. Also es gibt Gebiete, die generell von Seglern, von Cruisern, wie man sie wollen so nennen, nicht so gerne befahren werden. Das ist zum Beispiel auch Venezuela. Venezuela ist ein sehr gefährliches Gebiet momentan. Der Bereich zwischen Venezuela und Kolumbien ist zum Teil sehr gefährlich. Sollte man aufpassen, wenn man da lang segelt. Wird sehr gerne überfallen. Boote werden von schnellen Schlauchbooten überfallen, ausgeraubt und dergleichen. Ist ein gefährliches Gebiet der Erde.
Ist ja aber noch nicht passiert.
Nein, Gott sei Dank nicht.
Aber du bist ja gerade jetzt in der Gegend.
Ja, ich bin momentan in Cartagena in Kolumbien. Das ist also aber erreicht im Direktsegeln vom Norden her von Jamaika aus. Ich bin also jetzt die letzte Tour, die ich gemacht habe, Jamaika-Kolumbien gesegelt.
Ja, da ist ja sozusagen, also das hast du sozusagen Venezuela übersprungen.
Venezuela habe ich da übersprungen. Wir waren mal vor 2 Jahren, waren wir in Trinidad-Tobago, Nähe von Venezuela. Und da hatten wir uns dann aber nicht entschlossen, nach Venezuela zu fahren, einfach wegen der gefährlichen Situation. Da kam dann ein anderes Segelboot an, das hatte Einschusslöcher im Rumpf von Waffen und das war dann unattraktiv für uns geworden, haben uns entschieden, dann nach Norden zu segeln.
Unattraktiv, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist sicherlich kein Spaß so. Man hat ja auch eine Menge zu verlieren, wenn man da irgendwie
ja,
so.
Ja, ist ja alles an Bord. Das muss man sich vorstellen wie im Wohnwagen. Du hast deine Klamotten an Bord, du hast deine Spielzeuge an Bord, nicht unerhebliche Investitionen an irgendwelchen Gerätschaften.
Ja.
Und das möchtest du nicht verlieren.
Na klar. Aber so grundsätzlich ist man natürlich da andererseits, wenn man jetzt mal von den Piratenbedrohungen absieht, also so Verkehrsunfälle etc., das ist ja jetzt nicht so ein großes Problem.
Das könnte ein Problem sein.
Also im Hafen vielleicht, oder?
Im Hafen gibt es diese Sache mit dem sogenannten Hafenbillard, wie wir das nennen.
Ich kann es mir schon fast vorstellen.
Ja.
Also wir hatten schlecht verteutes Gerät oder was?
Genau, das kann es immer mal passieren, dass immer entweder jemanden, der Anker direkt, wenn man also eine sehr enge Bereich hat, wo viele Boote ankern, dann kommt man Gewitter mit starken Böen und dann hält der Anker doch nicht wie so gewünscht, so fest, wie man es gerne hat. Und dann bewegt sich das Boot langsam in die Richtung von anderen Booten. Die anderen Booten holen schon ihre Fender raus und versuchen dann...
Ihre was?
Fender. Fender sind diese
Diese großen an der Seite oder was?
An der Seite die großen Kunststoff, aufgepumpten Kunststoffwürste oder, oder Bälle, die dazu dienen, dass man, wenn man gegen einen Steg fährt, dass man dort.
Stoßstangen sozusagen.
Stoßstangen, genau. Die werden rausgehängt, die werden an den Seezaun gehängt und werden dann im Hafen verwendet, wenn man irgendwo an der Tankstelle anlegt oder wirklich in einem Liegeplatz, wo das Boot dann liegen kann längere Zeit. Oder wenn man vor Anker ist, dann holt man die hier raus, wenn ein anderes Boot langsam anfängt zu driften. Man glaubt, das könnte vielleicht zu nahe kommen. Gibt's immer wieder die Situation.
Okay, verstehe. Aber dann, wenn man erstmal so draußen ist, dann ist das ja jetzt nicht so.
Man muss immer aufpassen. Also was wir machen, auch wenn wir nachts segeln, dann wird also dann Nachtwachen eingeteilt, dass immer jemand oben an Deck ist und auch Aussicht halten kann, weil ich habe also auch schon
immer.
Bis auf kleine Pause, wenn man auf Klo geht oder so, aber das ist ja nicht so.
Ja.
Es ist nicht so wichtig, dass man jede Minute jemand guckt, aber alle.
Aber ihr bleibt jetzt nicht einfach mal so nachts stehen und schlaft und wacht dann
Nein,
auf?
Nein, das macht man meist nicht. Auch wegen dem Seegang ist es eigentlich nicht angebracht, einfach mit dem Boot einfach anzuhalten. Man lässt das weiter segeln.
Ja.
Das Ganze wird instabil und es bewegt sich sehr stark und.
Und den Autopilot einfach so laufen lassen wäre jetzt auch nicht so angesagt.
Wie man gesagt, man lässt ihn laufen, man ist aber an Bord und man hört zum Beispiel Tims Podcast mit dem Kopfhörer und beobachtet gelegentlich mal so alle 10 Minuten, macht man mal so einen Umblick oder alle 5 bis 10 Minuten guckt man sich mal um und guckt, welche Boote in die Nähe kommen. Also ich habe schon erlebt, mitten in der Karibik kommt dann ein Frachter einem entgegen und der hat einen anscheinend nicht gesehen, weil der hat auch alle Radargeräte ausgeschaltet, der fährt einfach auf Autopilot. Ich weiß nicht, die Crew guckt gerade Fußball oder was auch immer die gerade tun und die interessieren sich nicht und es ist ja auch an der Stelle, die sind aus massiv Stahl groß und wir sind ein kleiner Plastik-Joghurtbecher und Joghurtbecher auf Stahl, das hören die nicht mal hinten, wenn da vorne was knallt.
Da sieht man dann nur noch beim Absaufen hinten so das große Schild We Break for Nobody.
Ja. Okay. Also ich glaube, das hängt natürlich ab, wo die herkommen oder was sie tun. So ein großes Kreuzfahrtschiff mit voller Crew wird wahrscheinlich immer jemanden
haben.
Ist denn
da viel Verkehr? Oder ist man da, ich meine, du bist ja auch über den Atlantik gereist. Da würde ich mir schon denken, dass man da auch mal einen Tag niemanden sieht.
Da sieht man etliche Tage nichts. Da sind wir gefahren, ja, die Route von den Kanarischen Inseln Richtung Kapverde-Inseln, noch ein bisschen südlicher und dann von Kapverde-Inseln direkt westlich in die Karibik rüber. Und dort begegnet man so gut wie keinem. Also wir hatten den Effekt, dass wir, die ganze Überfahrt lief über 18 Tage. Also hat von den Kanarischen Inseln bis nach Barbados 18 Tage gedauert. Und wir haben, kurz bevor wir nach Westen abgeknickt sind, also erst noch ein bisschen südlich von den Kanarischen Inseln, dann als wir westlich abgeknickt sind, haben wir letzten Dampfer gesehen, der zwischen Kanarischen Inseln und Kap Verde hin und her gefahren ist. Bis wir das erste Fischerboot ungefähr einen Tag gesehen haben, bevor wir nach Barbados angekommen sind. Also es waren fast 16 Tage nichts gesehen.
Aber trotzdem war immer jemand da und hat geguckt.
Nee, also wir haben immer geguckt.
Ja, auf alle Fälle. Ich, ja.
Sicherheitshalber. Aber wir haben
hat
niemanden gesehen.
Geguckt.
Ja, es hat nicht, war nichts da. Außer Vögel oder gelegentlich mal. Oder man sieht mal Delfine irgendwo.
Wie fühlt man sich dann so? Also das.
Es ist ein ganz eigenes Gefühl. Es ist gemischt. Manche Leute finden das entsetzlich. Andere Leute finden das wunderbar, weil im Einklang mit Natur, man hört nur Rauschen von Wellen und Wind und man ist ganz alleine. Es ist also sehr schön an der Stelle, aber auch ein bisschen langweilig. Also ich habe nach der Überfahrt mein ganzes Buch vor Ort ausgelesen gehabt. Also ich war da so ziemlich...
Das ist ja auch mal gut.
Ist auch gut. Ja, aber es ist eine ganz ruhige Sache. Man ist ganz in seinem Trott drin. Ne? Also ich glaube, das wichtigste Thema ist, was kochen wir heute zu Abend?
Ja, wobei die Auswahl steht ja eigentlich auch schon fest. Ne? Ist ja nicht so, dass man nochmal losgehen könnte zum nächsten Supermarkt.
Man muss dann schon richtig einkaufen. Ne? Also die Einkaufsaktion von einem größeren Überfahrt, das ist schon ein bisschen Stress, das Ganze zu verstauen im Boot. Ne? Mhm. Also einkaufen im großen Stil. Viele, viele Einkaufswagen, viele Dosen. Wir haben an Bord 2 kleine Kühlschränke, die mit 12 Volt betrieben werden. Eine ist davon auch als Gefrierfach umkonfigurierbar. Mhm. Haben wir auf der Atlantiküberfahrt tatsächlich als Gefrierschrank verwendet, um eingefrorenes Fleisch und andere eingefrorene Sachen zu haben.
Da kommen wir ja schon so langsam in Richtung Bordtechnik. Ich würde bloß gerne nochmal, bevor wir da jetzt zu schnell abdriften, nochmal so ein bisschen verstehen, was man eigentlich tun muss, wenn man jetzt mal nicht den Autopilot benutzt. Also wie fährt denn so ein Teil eigentlich? Also wir hatten jetzt festgehalten, da ist ein Mast, da ist ein großes Segel dran.
Das ist also 2 Segel da dran und zwar der Mast ist nach oben, der hat einen Vorstag, das ist das Drahtseil oder Aluminiumprofil, was vorne am Boot ist, was den Mast nach vorne hält, wo ein Vorsegel befestigt wird, was von vorne bis zum Mast hin oder ein bisschen überlappend, wenn es ein überlappendes Segel ist, ein Vorsegel ist. Und dann haben wir das Hauptsegel, was vom Mast hochgezogen, was nach hinten weg ist mit dem Baum. Mhm. Das vordere Segel hat keinen Baum. Meistens nicht. Auch wenn man es macht, wenn man es ausbaut.
Also aber Baum ist dieser zusätzliche
horizontale, ne? Vertikal der Mast und horizontal der Baum.
Okay.
Nach das Hauptsegel, das sogenannte Großsegel, nach von Mitte nach hinten, hat immer einen Baum eigentlich mit den aktuellen Segelkonfigurationen, die man auf Sportseglern findet. Und beide Segel zusammen kannst du dir so vorstellen wie ein Doppeldeckerflügel nach oben gestellt. Und zwar, wenn du einen guten alten Doppeldeckler hast.
Bus.
Ich rede von einem Flugzeug. Von einem Flugzeug, Doppeldeckerflugzeug. Die Tragflächen von einem Doppeldecker.
Ja.
Hast du so zwei Strömungshalter und dazwischen entsteht eine Luftströmung und die erzeugt jetzt zum Beispiel bei einem Doppeldecker den Auftrieb. Mhm. Generell nicht bei Doppeldecker, aber generell bei Flugzeugen. Und die Strömung um die Segel drumherum, also wenn man die horizontal aufgibt, das macht bei uns den Vortrieb bei Seglern. Was die Flugzeuge als Auftrieb benutzen, das nutzen wir als Vortrieb.
Das heißt, diese Krümmung,
in den Segeln ist eine Krümmung drin und die beiden Segel zusammen mit dem Fluss der Luft durch diese beiden Segel durch, wie ein Doppeldecker de facto, ergibt bei uns, was bei einem Flugzeug den Auftrieb machen würde, macht bei uns den Vortrieb.
Verstehe.
Das ist ja die magische Sache, wenn man so ganz als Laie ins Segeln ranguckt, dann kann man da eigentlich nur vorwärts segeln, wenn man den Wind von hinten hat.
Ja.
Das ist sozusagen die alte klassische Großseglertaktik, so wie Kolumbus gekommen ist. Der muss den Wind von hinten haben.
Das große, also
quadratische Segel, die hochgezogen sind, da kann man ein bisschen mit justieren, aber im Wesentlichen muss der Wind so ziemlich von hinten kommen.
Und wenn er nicht kommt, dann geht es nicht vorwärts.
Dann hält man einen Anker und dann wartet man, bis das Wetter sich dreht. Mhm. Und moderne Segelboote können bis nahezu scheinbarer Wind von 30, bei Rennjachten und weniger mehr, bei Cruiserbooten, also bei solchen Segelbooten, die man so verwendet, um längere Zeit durch die Segel zu machen, die etwas bequemer sind, etwas breiter sind, die nicht so sehr für Rennen geschaffen worden sind. Man macht mal meinetwegen so 35, 38 Grad scheinbarer Windwinkel und dann ist das Maximum, wo man fahren kann gegen den Wind. Dabei ist es wichtig, nochmal zu unterscheiden, scheinbarer und echter Wind, was wir haben. Wind, wo er herkommt, plus Fahrtwind, ist der scheinbare Wind. In dem Moment, wo ich sozusagen den Wind nahezu von vorne habe, habe ich auch eine ganze Menge Wind, die durch meine Fahrt selber erstellt. Dadurch wird der Wind noch ein bisschen mehr nach vorne gedreht.
Ja.
Und das ist dieser scheinbare Wind, den man misst. Und deswegen sage ich so von der Spitze her so 40 Grad ist bei guten Sportsegelbooten ein guter Wind, wenn du da an Wind fahren kannst. Also wenn der Wind nahezu von vorne kommt und der Winkel zwischen der Nase vom Boot, vom Bug zu einem Wind, wo er wirklich herkommt, 40 Grad sind, wenn du das noch segeln kannst, hast du ein gutes Boot.
Also eigentlich segelt man schon fast dem Wind entgegen. Man
das
muss
macht
bloß
man aber
um 40 Grad sozusagen
versetzt.
Mindestens schwenken sozusagen.
Dabei 40 Grad ist ein guter Wert, bequem ist 60 Grad.
Und dann kommt der Wind also sozusagen von bequem ist 60 Grad. Dann bleiben wir nochmal bei diesem bequemen 60 Grad. Ich segel also quasi die Spitze des Bootes zeigt 60 Grad gegen den tatsächlichen Wind oder den scheinbaren Wind. Der sich sozusagen ergibt aus meiner eigenen Geschwindigkeit
auch. Den Fahrtwind sozusagen, den du erzeugst durch deine Fahrt und den Wind, den du wirklich hast.
Okay, aber wenn ich jetzt erstmal stehe, dann habe ich ja keinen Fahrtwind.
Nee, aber den hast du ja hinterher dann die ganze Zeit.
Ja gut, aber ich muss ja erstmal los.
Das ist aber egal. Dann hast du den Wind, der Wind dreht sich noch ein bisschen mehr nach vorne, wenn du fährst.
Okay.
Das ist der Effekt.
Okay, gut.
Wenn du gegen den Wind fährst, was du normalerweise als Cruiser eigentlich sowieso eher seltener tust. Man versucht eigentlich den Wind immer möglichst weit von hinten auch zu haben, weil es bequemer ist. Das Boot macht, wenn du wirklich stark in den Wind segelst, also wenn du stark gegen den Wind segelst, so eine stampfende Bewegung, wo der Bug hoch und runter geht gegen die Wellen, die ist eigentlich eher unkomfortabel. Und viele Segler, die also das Segeln um des Reisens willens betreiben, nicht des Sports wegen, bevorzugen eigentlich eher Windrichtungen, wo der Wind von der Seite kommt oder ein bisschen mehr von hinten.
Das heißt, das macht man eigentlich nur, wenn man jetzt mal dringend irgendwo in drei Tagen da sein muss.
Genau, wenn man wirklich irgendwo einen Termin hat oder wenn es nicht anders geht.
Der Flug zurück.
Ja, das ist schon wirklich so eine blöde Geschichte, das sollte man nicht machen. Es gibt so einen alten Spruch, wenn man segelt, dann weiß man das Datum, wann man an einem Ort ist, aber nicht wo. Oder man weiß, wo man ist, aber nicht das Datum.
Mhm.
es ist nicht ganz so vorhersehbar, die ganze Geschichte. Ne?
Okay.
Also man kann jetzt nicht mit jemandem verabreden und dann zum Beispiel sagen, du kommst jetzt an den Hafen so und so und dann nehme ich dich auf. Das geht nicht so einfach, das funktioniert meist nicht.
Kann gut sein, dass man ihn gar nicht erreicht.
Ja, man muss also dann immer noch flexibel sein, setz dich mal da in den Bus und dann musst du noch mal so 2 Stunden im Bus fahren, dann kommst du zu dem Hafen, wo ich es gerade hingeschafft habe. So nach der Methode. Also.
Okay. So, aber jetzt nochmal mit dieser Segeldynamik, mit dem Vortrieb. Also wo jetzt der Wind auch immer, also er kommt von irgendwo her, so.
Der Wind kommt von irgendwo her.
Und vielleicht auch von hinten, so. Und dann, die Segel werden in irgendeiner Form auf jeden Fall so bauchig.
Ja.
Das müssen sie auch sozusagen.
Ein bisschen bauchig.
Oder können die auch einfach straff gerade sein?
Umso härter man am Wind fährt, also härter im Wind heißt, umso mehr der Wind von vorne kommt, umso straffer zieht man sie. Mhm. Weil Windrichtungen mehr von der Seite, dann werden sie mehr bauchiger gefahren. Das hängt von der Windrichtung ab. Und das kann man auch justieren mit den Tauen dort. Das hängt zum Beispiel an von der Spannung. Zum Beispiel das Großsegel, je nachdem wie das konfiguriert ist, kann man also bauchiger fahren, indem man also bestimmte Seile zieht, fester zieht oder lose gibt. Und dann kann man also solche Sachen auch erzielen, dass man also die Segel bauchiger hat. Und das macht man auch für verschiedene Windrichtungen. Mhm. Wenn zum Beispiel der Wind von der sogenannte Raumwindkurs ist, also Raumwind heißt, der Wind kommt so von der Seite von hinten so ein bisschen, vielleicht so im 120-Grad-Bereich, immer von vorne gemessen, so ja. An der Seite, so nach Uhrzeit, so vielleicht so von 4 Uhr.
Ja.
Dann fährt man die Segel schon sehr bauchig, mehr bauchiger. Und wenn man dann ganz von hinten hat, so Plattformlaken, wie man es so auch nennt unter Seglern, da muss man natürlich, dann hat man wieder die alte Taktik, dass man die Segel eigentlich als Vortriebmittel verwendet, weil sie von hinten von Segel gefüllt wird und dann ist das eigentlich nicht mehr diese Tragflächenmechanik mehr.
Achso, dann wird man tatsächlich einfach geschoben.
Genau. Dann
wie
hat man
Columbus einst.
Genau, dann ist es nicht mehr die Tragflächenmimik. Also man hat eigentlich alle Varianten und die Segelboote von heute können eigentlich in allen Varianten gut fahren, wobei die beste Geschwindigkeit eigentlich bei vielen Booten erzeugt wird, wenn sie so 90 Grad Wind haben. Dann sind sie am effizientesten.
Ach echt, von der Seite?
Von der Seite. Das ist der effizienteste Wind. Das ist auch mein Boot am schnellsten.
Ah, das heißt, wie muss man das vorstellen? Also ich will nach vorne, der Wind kommt von links. Oder man sagt Lee oder was?
Nein, also der Wind kommt immer von... Also Lee ist und Luv, das ist die alte Sache. Das kann man sich daran ganz gut merken. Lee ist die Seite eben halt, wo der Wind hinpustet und Luv, wo der Wind so herpustet. Also sprich,
okay.
Spucken würdest du in Lee, ne? Also
okay.
Dass du es ins Gesicht kriegst.
Okay, also kommen tut er von Luv sozusagen.
Ja, genau.
Okay, alles klar. So, das heißt, das drückt dann quasi direkt in meine Segel ein. So, jetzt mit so einer einfachen Denke, wenn man ja sagen, okay, alles klar, der Wind kommt von der Seite, dann kippt das Boot einfach um, weil drückt ja oben gegen die Segel und dann kannst du ja eigentlich nur ins Wasser fallen. Das passiert aber nicht,
weil
sondern
unten im Kiel sind große Bleigewichte. Segelboote haben normalerweise große Gegengewichte im Kiel. Zum Beispiel bei meinem Boot sind das 4,1 Tonnen Bleige, die da drin sind. Und die wirken als Kraft gegen den Wind. Das ist dieser Effekt, wo du so siehst, wenn die Boote Schräglage haben, die Segel werden runtergedrückt ein bisschen, aber das der Kiel gibt das Gegengewicht und das Boot richtet sich auch wieder auf. Wenn es eine Böe kommt und hat zum Beispiel zu viel Segel draußen, dann drückt der Wind das Boot mal ein bisschen runter und dann geht es wieder hoch, weil das Bleigewicht unten im Kiel dagegen ist.
Okay. Aber wie funktioniert das jetzt mit dem Vortrieb? Also wenn du jetzt auch sagst, das Boot funktioniert sogar optimal, wenn der Wind von der Seite kommt.
Dann wird das Segel rausgestellt. Das muss man sich so vorstellen. Den genauen Winkel kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel mein Großsegel so weit öffne, dass der Baum in meinen Heckkorb zeigt. Also hinten in die eine Ecke. Dann mache ich so mein Segel auf für halben Wind. Also halber Wind nennt man den Wind, der von der 90 Grad von der Seite kommt. Dann wird das Großsegel weit aufgeöffnet. Das ist in so einem Winkel von, ich weiß nicht, vielleicht 40 Grad von vorne so steht. Das ist also so
geöffnet ist. Richtung Lee. Also
ja, genau, Richtung Lee. Und beide Segel werden soweit geöffnet. Die werden so versucht, dass sie so Pi mal Daumen parallel stehen. Und dann fließt zwischen diesen beiden Segeln so ein Strom durch von Luft, wo dann dieser Vortriebseffekt kommt, wie es beim Doppeldecker beim Flugzeug ist. Aber der Vortrieb entsteht durch das, was beim Doppeldeckerflugzeug das Flugzeug nach oben
klar.
Fällt. Dieser
Dieser Strömungsunterschied.
Dieser Strömungseffekt erzeugt dann einen Vortrieb, dass das Boot nach vorne zieht.
Mhm. Toll. Tolle Technologie, oder?
Ja, es ist wunderbar.
Hat die Menschheit jetzt auch lang genug dran rumgeforscht, ne? Wie lange wird gesegelt? 2000 Jahre?
Länger.
Stimmt, länger, ne?
Länger, aber dass man wirklich diese Technik mit Vortrieb verwendet, also nicht diese quadratische Taktik, das hat, glaube ich, gedauert, bis die Briten so ein bisschen sich damit intensiver beschäftigt haben. Ich bin mir mit der Historie nicht ganz klar, aber war da ein großer Vorteil, als die britische Armee mal gegen die spanische oder französischen gefochten haben irgendwo bei Spanien, Frankreich.
Die Armada, Vernichtung der Armada.
Dass dann die Briten mehr härter am Wind segeln konnten als die Spanier und in dem Fall durch ihre Konstruktion der Boote einen erheblichen Navigationsvorteil hatten.
Kann man sich gut vorstellen. Ich meine, damit kann man ja quasi um sie herumfahren und die stehen dann halt doof rum.
Genau.
Die können einem dann nicht hinterher, aber man kann halt wegfliehen oder...
Man weiß ja, wie, wo die Kanonen rausgucken. Man muss sie ja nur von vorne oder von hinten besuchen. Da können sie dann zur Seite können sie rausschießen, wie sie wollen.
Ja, Segeltechnik war am Anfang vor allem Wirtschafts- und Militärtechnik, ne? Bevor es irgendwie so ja. Spaß an der Freude wurde. Ne? Meine
genau. Kollegen
im Fischerei mag auch nochmal eine Rolle gespielt haben, aber ich denke mal, so die nennenswerten technischen Fortschritte dürften sich in dem Bereich abgespielt haben, wie immer. Wie immer.
Wirtschaft und Militär, genau. Und der Militär wird wohl auch wirklich viel von der Technik vorangetrieben haben.
Mhm.
Merkt man in heutigen Booten nicht so sehr. Das ist mehr der Sport dann, der dann die neue Technik bringt.
Ja, jetzt ist das ja wirklich so Formel 1 Rennen. Was gibt's da hier, dieser
America's Cup?
America's Cup.
Das ist wohl das populärste.
Ja, aber da gibt's
manchmal gibt's so, gibt's einen Vendée Globe, was ich zum Beispiel ganz interessant immer finde. Deswegen, ich gucke mir das gerne an, weil die Leute sich da so malträtieren.
Wie heißt das?
Vendée Globe. Ja. Ich bin nicht so, mein Französisch ist ja schlecht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, das ist Französisch.
Mit V.
Vendée Globe. Also die machen einmal rund um die Erde. Das ist geht meistens von Les Sables in der Bretagne los und endet da auch. Die Boote legen da auch nicht an irgendwo mitten in der Welt, sondern die machen dann so in 100 irgendwie Tagen einmal um die Welt und es ist auch in einem großen Boot immer nur eine Person an Bord. Also die fahren auch einhändig sozusagen. Mhm. Und die malträtieren sich, also dass sie da versuchen, so schnell wie möglich um die Erde zu segeln.
In 80 Tagen?
Nicht 80, die machen 100 oder so, 100 ein paar zerquetschte.
Mhm. 100 aber Tage einmal rum?
Einmal rum.
Wie lange hast du für deine Überfahrung des Atlantiks gebraucht?
Also ich brauchte nur für die Atlantik 18 Tage.
18 Tage.
Aber das war ja nur von den Kanarischen Inseln bis nach Barbados. Und die segeln ja von Les Sables los, machen einmal die Runde unten im Südpolarmeer. Und dann sind die da unten an den Südkaps von Afrika, irgendwo bei Neuseeland unten im Südkap und machen die einmal so eine Runde. Und dann kommen die dann oben wieder bei Südamerika rum und fahren dann wieder durch den Atlantik hoch, an Brasilien lang hoch, irgendwie nach Les Sables in die Bretagne.
Erstes Mal, dass ich jetzt hier für eine Sendung Google Earth irgendwie als Begleitdokumentationsprogramm öffne, um sich das hier mal so klar zu machen. Ja, das sind ja nur so ein paar Grad irgendwie. Also von, was sagtest du, von den Kanarischen Inseln bis zu wohin?
Kanarische Inseln, dort, was du jetzt auf dem Bild hast,
ja.
Bis rüber nach Barbados. Das ist die östlichste der karibischen Inseln.
Also 15 Grad und dann Barbados. Wo sind sie? Die noch. Östlichste?
Die östlichste der Inseln, die am weitesten rausguckt.
Ja. Ist das hier Bridgetown oder was?
Da unten, genau, da unten, diese östliche. Das ist Barbados, was du hast.
Genau.
Das ist die östlichste. Bis dorthin.
Sind also circa bis knapp 60 Grad sozusagen. Das sind
so circa 2600 Meilen.
Ja, oder ich wollte vor allem jetzt gerade mal in Grad haben, also es sind 45 Grad sozusagen von den 360.
45 mal 60.
Bitte?
45 mal 60 dann.
45 mal 60?
Ja, ich sag,
ach so, in Seemeilen dann.
Ja, wir reden immer von Seemeilen.
Nee, ich wollte jetzt den Vergleich haben zu einmal um die ganze Welt. Dann hat man
so,
ja 360 Grad, du hast 18 Tage gebraucht, um 45 Grad abzufahren.
Ah,
und
ja.
Die wollen halt in 100 Tagen, also in dem sozusagen im Fünffachen, wollen sie dann irgendwie das 6-, 7-fache, 8-fache umfahren.
Ja, die sind dann halt dann sehr sportlich.
Ja, ganz gut unterwegs. Gute Güte. Und die müssen leiden, ja?
Die müssen leiden, ja. Das finde ich als masochistisch. Also wenn man
wie machen die denn das, wenn die da alleine fahren? Ich meine, alleine um die Welt, schlafen die dann überhaupt?
Ja.
Aber mit Autopilot oder Autopilot ist verboten?
Aber nicht durchgängig. Nee, die haben Autopilot, aber die schlafen halt nicht lange, ne? Du schläfst maximal so weiß nicht, wie machen die das so? 10 Minuten und dann bist du wieder wach und dann 10 Minuten. Die haben nie länger als irgendwie so eine Viertelstunde oder so, die sie schlafen in einem Stück.
Ernsthaft?
Ja.
So ein Powernap-Technik.
Irgendwie sowas. Ich sag ja, das ist Masochismus.
Das ist ja unglaublich. Also ich könnte das gar nicht. Aber keine Ahnung, ich bin auch nicht auf den Weltmeeren unterwegs. Vielleicht lernt man das ja dann automatisch.
Ich habe da mal so ein Interview gelesen mit so einer Weltumseglerin, die das mal gemacht hat für eine längere Zeit, um da rumzusegeln. Die sagte, die braucht man hinterher dann fast also monatelang, um wieder einen normalen Schlafrhythmus zu bekommen, um mal wieder 6 Stunden durchzuschlafen, also an Land.
Aha, verstehe. Das heißt, man muss sich das wirklich total angewöhnen, wenn man unterwegs ist, dass man einfach immer nur so in 15 Minuten Häppchen schläft.
Ja, wenn du allein unterwegs bist. Das ist halt der Masochismus, ja.
Krass.
Ist krass.
Nur damit man nicht in irgendeinen Tanker reinfährt.
Ja, oder was viel schlimmer ist, also was immer so ein Horror-Szenario für mich ist, ist nicht der Tanker oder der große Frachter, den man ja sieht. Nee, wenn die irgendwas verlieren, zum Beispiel ein Container, der ins Wasser gefallen ist, weil der irgendwie lose war und der dann so wirklich nur so ein paar Zentimeter aus dem Wasser rausguckt, die man kaum sieht, der dann vielleicht so halb schwimmt und dann fährt man mit seinem Joghurtbecher auf eine Metallkante.
Aua.
Ja, wäre also sehr unangenehm.
Also, hast du sowas schon mal gesehen oder ist das so?
Das habe ich gehört. Also es gibt Leute, denen das passiert ist. Also das ist einschlägig in der Seglermannschaft bekannt, dass sowas passieren kann. Mhm. Bei jedem Sturm fallen mal ein paar Container runter. Es gibt immer wieder, dass Container auch an Land angespült werden. In der Biscaya passiert das recht häufig sogar. In England hast du auch mal, und ich habe das mal gehört, das ist schon mal in meiner Schulzeit. Das war noch in meiner Schulzeit, glaube ich, war jemand in Wangerooge. Dann hatten die dann plötzlich alle Yamaha-Motorräder, so in dem Bereich so um die 100 ein paar zerquetschte Kubik. Da war ein ganzer Container von Yamaha an Land gespült worden und die ganzen Insulaner hatten alle neue Motorräder.
Sehr praktisch. Aha. Oh, weia. Oh Gott. Das ist ja schon fast so das Äquivalent zu Weltraumschrott. Ich meine, das Meer ist ja auch ganz gut versaut schon, aber dass man natürlich dann in diesen unendlichen Meeresweiten dann auch tatsächlich darauf stößt, so, da gibt ja bestimmt auch eine ganze Menge Seemannsgarn, oder? Gibt's auch so Loch Ness Drachensichter?
Unglaublich viel. Aber ich kann es auch verstehen, wie sowas passiert. Also ich hatte mal so ein Erlebnis, wo man weiß, wie solche Mythen entstehen. Das war in der Nacht. Ein wunderschönes Segeln, nachts ziemlich ruhig, es war wenig Wind, also man hatte alle Segel draußen, nichts verkleinert, weil der Wind zu stark wäre. Das Wasser war ziemlich ruhig, es war nicht viel Welle, man konnte sehr gut sehen, was auch im Wasser ist. Und man hat gesehen, das war irgendeine Biolumineszenz im Wasser, irgendwelche Algen. Und das Boot, also der Weg des Boots durch das Wasser wurde richtig so erleuchtet, weil dort, wo das Boot langgefahren ist, war Biolumineszenz im Wasser. Man konnte richtig die Linie sehen, wo das Boot langgefahren ist.
Wow.
Und das sieht da so sehr toll aus. Und plötzlich siehst du in dieser Biolumineszenz kleine Geister. Kleine, sich schnell bewegende, größere biolumineszierenden Flächen, die sich bewegen. Und das hat sich hinterher herausgestellt, das waren Delfine, die sehr schnell geschwommen sind und dann nahe des Boots gekommen sind. In der Dunkelheit konntest du nicht sehen, dass es sich um Delfine handelt. Du hast nur dieses Biolumineszenz gesehen und es waren aus wie kleine Geister im Wasser.
Oh, cool. Light-Tracking mit Delfinen und so.
Genau, wow. Das ist eine Sache, die man nicht so häufig sieht. Und dann kann man sich vorstellen, das ist also echt spektakulär. Ne? Das ist echt spektakulär. Und dann kann man sich vorstellen, wie Mythen und Legenden entstehen. Ne?
Ja, wow. Na, ein bisschen Wissenschaftsgrundbildung hilft sozusagen.
Ja, genau.
Kann ich mir gut vorstellen, dass da ein paar alte Seemannshaudegen dann im Hafen dann aber auch mal einen zum Besten geben, was sie nicht alles so gesehen haben, etc.
Genau.
Okay. Ja, also jetzt haben wir sozusagen, wir haben dieses Boot so in seinen Dimensionen so ein bisschen erfasst. Wir wissen, wie es irgendwie vorankommt. Jetzt ist das Ganze ja dann doch eine erhebliche logistische Sache, weil ich meine, wenn man dann, 18 Tage lang ohne Supermarkt.
Ja,
da gehört ja schon einiges dazu. Das hast du schon gesagt, lädst dann mehrere Einkaufswagen Zeug ab. Aber was hast du denn sozusagen noch alles an Bord, um sozusagen für alle Fälle gerüstet zu sein? Also ich meine, allein diese ganzen Geräte und so weiter, das braucht ja auch alles Strom, ne?
Ja, also das ist Unmengen an Ersatzteilen, diversester Art.
Ja.
Die so rumfliegen, Werkzeuge, um die wesentlichen Sachen in Größe zu sein.
Ja.
Die Vorräte in größeren Mengen, Wasser, Diesel.
Aber Vorräte ist halt alles so Dosennahrung oder ja, Trockenkram.
Nein. Man kauft ganz normal auf. Nein. Man hat auch Gemüse an Bord und dergleichen. Natürlich, wenn man so längere Zeit unterwegs ist, dann wird es ein bisschen mehr dosig im Speisenplan am Ende. Ne? Ja. Am Anfang ist das Gemüse noch gut und so weiter und da. Und dann irgendwie nach...
Was gibt's heute? Linsensuppe.
Ja, so ungefähr.
Und morgen auch Linsensuppe.
Nicht ganz, aber man kann Sachen aus dem Gefrierschrank, also wir haben also sozusagen einen Kühlschrank, der als Gefrierfach konfigurierbar ist, wenn man längere Zeit unterwegs ist, dann kann man das auch als Gefrierdingens mit minus 17 Grad konfigurieren. Und dann hat man da mal, kann man was Gefrorenes rausziehen. Das hält dann auch ein bisschen länger. Mhm. Ist gerade interessant, wenn man mal ein Steak haben will oder ein Stückchen Hühnchenbrust, wie man irgendwie zu einem China-Gericht verarbeiten will oder dergleichen. Das ist dann halt ganz schön, wenn man da ein bisschen was Fleisch rausholen kann.
Ja.
Da kann man halt ein bisschen gefrorenes Gemüse mit drin haben.
Frisst das nicht extrem viel Strom?
Das ist das Problem. Von den Technik her, Kühlschränke sind die Stromfresser an Bord. Also bei uns auch. Wir benutzen dazu zwei Kühlaggregate, die mit 12 Volt Technik betrieben werden. Also unser Boot ist alles mit 12 Volt.
Alles?
Alles 12 Volt im Wesentlichen. Das ist deswegen, weil 12 Volt ist die bewährte Autotechnik, die bekommt man bei jedem Autofritzen um die Ecke. Es gibt auch so moderne Superjachten, die mit anderen Spannungen betrieben werden, um die Kabelbäume kleiner zu halten und den ganzen Kram. Aber das ist dann eher Exotentechnik, die teuer ist. Und unser eins will ja, was sich auch mit 12 Volt Technik sich ganz normal im nächsten Autohandel sozusagen, wo die Massen umgesetzt werden, bedienen. Und dann möchte man eben halt Teile und Kabel und alles so haben, was also massengefertigt wird und billig ist.
Ja,
deswegen verwendet man dieselbe Taktik wie in Lastwagen oder in Autos. Das ist einfach die Massenfertigung. Deswegen ist bei uns alles 12 Volt. Das bedeutet, man hat große Batterien an Bord. Zum Beispiel in unserem Fall ist es eine ganz normale Starterbatterie, getrennt für den Hauptdieselmotor. Und dann hat man große Hausbatterien, die also die ganzen Luxussachen, wie zum Beispiel Kühlschrank, Beleuchtung und sowas betreiben. Das ist eigentlich genauso wie im Wohnwagen, wo du meistens eine Starterbatterie hast, getrennt von der Hausbatterie. Und bei uns sind das viele Hausbatterien. Genau gesagt sind es bei uns vier große Trojan Golfkart-Batterien. Golfkart, also die man in diesen Golfkarren verwenden würde.
Ah, ja.
Die haben also den Vorteil, dass man sie tief entladen kann. Viele von den normalen Batterien, die man in Autos oder Lastwagen verwendet, die sind eher nicht so, die sind ein bisschen empfindlich, wenn man sie ein bisschen zu tief entlädt. Wie man ja weiß, beim Segeln und beim täglichen Leben an Bord kann schon mal sein, dass man die Batterien mal ein bisschen mehr entlädt, als gut ist für die Batterien. Und dann sind diese Golfkart-Batterien noch am widerstandsfähigsten, um diese Sachen zu verzeihen.
Mhm. Ist das eine andere Technologie oder sind die einfach nur so?
Ja, da gibt es auch verschiedene Batterietechniken. Also ich rede jetzt von normalen Bleibatterien,
ja,
wo man richtig Wasser nachfüllen kann und so weiter. Es gibt dann noch diese zugemachten Gelbatterien und mehrere andere Batterietypen, die zum Teil bessere Eigenschaften haben mit dem, dass man die also geschlossen, gekapselt sind, dass man die zum Beispiel auch mehr kippen kann,
ja,
dass nichts ausläuft und so. Mhm. Aber ich selber persönlich ziehe immer noch die guten alten Bleibatterien vor, weil da kann ich wenigstens reingucken und kann mit dem Säureheber gucken, ob man die Batterien noch in Ordnung sind. Und ich kann auch ein bisschen distilliertes Wasser nachkippen.
Ja.
Das ist also von der Maintenance her für mich persönlich die bessere Wahl, obwohl sie vielleicht von der Technik her schon ein bisschen altbacken sind.
Robuster einfach.
Mhm. Und wir malträtieren die Batterien. Wir malträtieren sie wirklich.
Also ihr verbraucht viel Strom und häufig sind sie mal leer.
Das ja, und also nicht leer, aber sie werden doch tiefer entladen, als man es eigentlich sich vorstellt. Man sagt, es gibt so eine alte Regel, man sollte sie nie mehr als 50% entladen.
Ja.
Und wenn man sie auflädt wieder, alles was über 80% wieder aufladen, ist an sich eigentlich vergebene Liebesmühe. Wenn man nicht irgendwie mit Solarpanels oder Windgeneratoren sie weiter auflädt oder wenn man sowieso an Landstrom angeschlossen ist. Weil also alles, was über 80% ist, dann ist die Ladekurve so flach, dass die Batterien so wenig Energie aufnehmen für so viel, was man reinstecken muss, dass es sich nicht mehr lohnt.
Ach so, dass man einfach dass viel man Strom verbraucht, ohne dass viel hängen bleibt. Das
genau.
Darum geht es gar nicht so sehr um die Zeit, sondern um was einfach an Energie überhaupt noch übertragen wird.
Genau, das ist diese Ladekurve. Die wird am Anfang, wenn sie schnell geladen, dann wird das Vollladen immer langsamer. Und deswegen, man sagt so Pi mal Daumen als Daumenregel 50% unter nicht und mehr als 80 macht keinen Sinn, außer man fährt sowieso gerade mit dem Motor oder es ergibt sich einfach, dass man es laden kann ohne so große Kosten.
Verstehe. Vier dicke Teile, ja.
Das sind vier dicke, sind 6-Volt-Batterien, die dann in Parallel und in Reihe gemacht. Es gibt so circa 480 Ampere-Stunden.
Das heißt, ihr habt sozusagen so ein Konglomerat an Akkus, die sozusagen eine Hauptstromquelle für die ganzen Hausverbraucher, unabhängig jetzt von der Motorgeschichte, weil die haltet ihr separat, weil Motor starten ist schon
mal... Wird immer funktionieren.
Ja, verständlich. Aber zur Not könntet ihr auch den Heimstrom dann sozusagen verwenden, weil es ja alles dasselbe System ist. Verstehe. Wann braucht man denn diesen Motor überhaupt?
Für Hafenmanöver. Im Wesentlichen, wenn du rein und raus fährst in Hafen zum Beispiel oder in eine enge Bucht, wenn du sehr manövrieren willst. Das Boot ist ja mit 40 Fuß und 12 Tonnen Gewicht schon relativ schwer und relativ unbeweglich. Man kann das auch unter Segeln bis fast zum Ankerplatz bewegen. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo es sehr eng ist. Hm. Wo Navigation sozusagen auf den Meter genau gemacht werden muss. Und dann ist das mit Segeln unpraktisch und schwierig. Manche Marinas oder die meisten Marinas, wenn du zum Beispiel in eine richtige Marine reinfährt, also ein Sportboothafen, wo so Holzstege sind, wo man sich festmachen kann, die verbieten das, dass man da unter Segeln reinfährt. Die fürchten einfach um ihre Holzstege.
Hm. Weil es schlecht getroffen wird.
Genau.
Ja.
Und da muss man unter Motor reinfahren. Dafür wird das verwendet. Wenn es mal eine kleine Tour ist und man hat dann zum Beispiel keine andere Möglichkeit, der Wind pustet nicht, man will aber einen anderen Weg, dann fährt man auch unter Motor mal eine Strecke. Oder was immer wieder mal passiert, Kanalfahrten oder Flussmündungsfahrten, wo das denn nicht geht, wo man nicht segeln kann, wo man dann einen Motor braucht.
Hm, verstehe. Und kann man den Motor auch sozusagen als Stromerzeuger nutzen?
Ist, weil die Lichtmaschine läuft ja. Zum Beispiel in meinem Boot ist ein 55 PS Volvo Penta Motor eingebaut. Ein sehr klassischer alter Dieselmotor. Das Design ist bestimmt 25 oder 30 Jahre alt oder älter. Also ganz klassisch, nicht so common rail wie in einem modernen Dieselauto, sondern ein richtig altes, klassisches. Also der läuft noch weiter, wenn man den Strom abzieht.
Ja, okay. Auch hier wieder Zuverlässigkeit.
Genau, genau. Der wird auch noch abgeschaltet, indem man also ihm da den Diesel wegnimmt. Ne?
Ja, okay. Diesel dann aus.
Ja, genau. Und das hat natürlich eine Lichtmaschine und die Lichtmaschine wird dann verwendet, auch um den zu laden. Das bedeutet, wenn man dann mit Segeln fertig ist und dann zum Beispiel nicht in eine Marina fährt, sondern in eine Bucht fährt, um zu ankern, hat man durch den Motor, der dann im Moment läuft, nochmal Strom, der die Batterien auflädt, je nachdem, wie lang die Anfahrt dann ist, noch die letzte, wo man das dann machen muss, wie weit man sich da reinschlängeln muss. Und man hat auch Heißwasser, weil das Kühlwasser vom Motor wird verwendet, um im Heißwasserbereiter einen Tank bei mir von 40 Litern von Wasser zu erhitzen, mit der Motorkühlung, sodass heißes Wasser da ist zum Abspülen, zum Duschen und so weiter.
Das heißt, den wirft man auch immer mal wieder an, wenn man jetzt 18 Tage unterwegs ist und man will mal irgendwie heiß duschen? Oder
nee, das ist verschieden, wie man es machen will. Es gibt Leute, die machen das auf die Art und Weise. Ich selber fand es nicht so gut, die große Hauptmaschine nur zum Stromerzeugen anzuwerfen, weil die braucht natürlich auch eine ganze Menge Diesel. Nur weil sie läuft und die Lichtmaschine ist eigentlich nicht ihr Hauptding, was sie drehen soll. Also sie soll eigentlich die Schraube drehen.
Ja.
Und das ist eigentlich ein Nebeneffekt, dass sie auch Strom erzeugen kann über die Lichtmaschine. Ist nicht so mein Ding. Ich denke, man kann effizienter Strom erzeugen, wenn man das hat. Und ich habe deswegen noch einen getrennten Dieselgenerator, eine zweite kleine Maschine. Und dieser Dieselgenerator ist ein Wechselstromgenerator, der erzeugt richtig so, was bei uns so Strom aus der Steckdose bedeutet.
Also 220 Volt.
240 Volt.
240 Volt.
240 Volt. Und der betreibt dann das Ladegerät vom Boot so, als würde eine Landstromsteckdose drin sein. Und der lädt dann die Batterien. Man kann alles in die Steckdosen stecken. Man kann zum Beispiel, um Gas zu sparen, sich dann zum Beispiel ein Wasser-Elektrik-Kettel, also ein Wasserkocher, kann man sich dann Tee und Kaffee kochen und sowas. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Batterien zu laden. Also einmal, wie gesagt, die Hauptmaschine. Dann viele Segler haben natürliche Energiequellen, wie zum Beispiel wir haben auch noch einen Windgenerator. Also hinten so ein Windrad, was sich dreht, was sehr gut ist, was ich also als sehr gut finde.
Was und immer sozusagen so, immer mitläuft.
Das immer mitläuft, ja.
Das ist oben am Mast dran.
Nee, das ist hinten nochmal ein getrennter kleiner Mast, der hinten am Heck des Boots, der hochgeht, dass die Flügel gerade so hoch ist, dass man sie nicht mit der Hand erreichen kann.
Also so auf 3-4 Metern oder so.
Ja, sowas in der Ecke.
Okay. Mhm.
Und das Ding läuft hinten mit und das liefert eigentlich so eine Grundlast. von Strom, die ständig in das 12-Volt-Netz reingehen, wenn man zum Beispiel segelt und die vielleicht helfen, Autopiloten zu füttern und die Kühlschränke zu füttern, je nachdem, wie stark der Wind ist, schafft er eben einen Teil davon. Eigentlich fast nie alles. Man muss immer noch ein Stückchen nachladen.
Okay, also versorgt nicht jetzt wirklich den Bedarf, aber es lädt einfach permanent immer wieder auf.
Aber es wird, also wird meistens bei mir mehr entnommen aus den Batterien, als es reinkommt.
Auch in so Ruhephasen, wenn man schläft, weil einfach
ständig läuft der Wind
die ganze Zeit.
Der Kühlschrank läuft immer wieder an. Mhm. Man hat dann vielleicht ein Radio an, man lädt mal sein iPod auf und macht sich alles, oder die Kühlschränke sind halt die größten Stromfresser bei uns.
Ja. Okay, aber es reduziert sozusagen den Stromverbrauch.
Genau.
Könnte man dann nicht einfach gleich mehrere von diesen Dingern dann?
Ja, das ist dann auch eine Platzfrage, wie man dann Platz hat.
Wie groß ist denn der?
Kann ich jetzt gar nicht auswendig sagen, aber das nimmt den halt, ich könnte maximal zwei davon hinten, ich könnte mir noch einen zweiten Mast hinten, so auf rechts und links einen hinmachen und dann hätte ich dann am Heck zwei dieser Windgeneratoren. Würde ich nicht machen wollen. Also was momentan noch fehlt, was bei meinem Boot noch nicht da ist, was ich immer schon mal machen wollte, was aber momentan optische Gründe hat, das ich nicht habe, ist Solarpanels. Ich würde ganz gerne noch ganz klar Solarpanels haben, wenn Sonneneinstrahlung ist, dass mir dann also die Batterien geladen werden von Solarpanels. Und da habe ich das Problem, dass Solarpanels natürlich eine große Fläche brauchen.
Man braucht also auch große, jetzt direkt für Stromerzeugung sozusagen.
Direkt für Stromerzeugung, also die ganz normalen Halbleiter-Solarpanels. Also
Photovoltaik.
Photovoltaik, genau. Mhm. Das ist an sich sehr beliebt bei Seglern, ist aber immer die Problematik mit dem Platz, die das hier braucht. Mhm. Und dann ist also bei typischen Segelbooten dann häufig die Taktik, dass man hinten einen Bogen baut am Heck, wo dann oben drauf zum Beispiel 3, 4 Solarpanels drauf montiert werden, die dann sozusagen aber die Sicht so beschränken und das Ganze dann so verbaut und kompakt aus. Mhm. Ich konnte mich bisher noch nicht durchringen. Die Ästhetik hat mich bisher noch nicht so angesprochen.
Wie viel Fläche müsste man da schon jetzt so verwenden, damit das irgendwie sinnvoll ist?
Da müsste ich jetzt genau nachgucken, aber im Wesentlichen ist es, glaube ich, also damit es Sinn macht, müssten 3 oder 4 von den 120 Watt Paneelen hin. Da müssten wir jetzt mal nachgucken, was die typischen Kyocera 120 Watt Paneele, wie groß die sind. Also Kyocera ist einer von den großen Herstellern, die also so Solarpanels herstellen. Mhm. Und dann guckt man sich an, wie groß ist das Zeug mit 120 Watt? Die sind also recht groß. Das sind relativ, weiß ich, so ein
120 Watt. Was heißt das? Maximal
unter den besten Bedingungen, dass sie liefern.
Also wenn man so irgendwie da am Äquator bei Vollpower irgendwie rumeidelt.
Dann hat der 120 Watt so mittags um 12, ne?
Und davon dann 3 Stück.
4 wäre gut.
4 Stück. Na, da kriegt man ja dann den Kühlschrank auch locker mit gefahren.
Ja, da kann man auch die Batterie mit aufladen. Wenn du solche Sonnenpanel hast, dann leitet da, wenn du dann einen sonnigen Tag hast, dann kannst du dein Funkgerät, dein Laptop und mit dem Inverter, also der wie aus 12 Volt wieder 22 Volt macht und alles, dann kannst du von den Solarpanels.
Sind die teuer?
Ja.
Größenordnung?
Weiß ich jetzt nicht auswendig.
Vierstellig.
Also ich glaube so im Bereich so 500, 600 Dollar irgendwie so, weiß ich noch.
Für eins?
Ja.
Okay, gut. Ist ja weniger als ich dachte.
Aber das Problem ist bei mir noch gewesen, dass ich mich wirklich zu so einem Stahlgerüst verpflichte, dass ich da hinten auf dem Boot draufbaue, was mir die Sicht wegnimmt.
Kann man das nicht irgendwie oben auf dem Mast draufknallen?
Nee. Wegen der Segel und wegen der Deinen, die da langfahren, oben am Mast geht das nicht.
Ist keine gute Idee.
Nein.
Auch so
mit
der Aerodynamik wegen etc. Nee.
Nein, das funktioniert nicht.
Hm. Vielleicht müsste man so den, was weiß ich, gibt es die nicht auch in gebogen, dass man so den Mast damit auskleiden kann?
Die müssen ja nach oben in die Sonne zeigen. Hm. Die muss man sogar möglichst noch verstellbar anbringen, dass du die auch mehrfach am Tag verstellen kannst, wie die Sonne jeweils scheint.
Hm.
Also das ist ja auch die Sache. Man könnte sie sich auch an die Reling schrauben, also an den Seezaun und hochklappen.
Ja.
Das Problem ist, wenn man unterwegs ist, dann hat man ja vielleicht irgendwie von den Wellen her
die
Befürchtung,
die ballern
da dagegen,
ne?
Und so, dann ist es auch nicht das Schönste.
Ja.
Deswegen ist an sich der sicherste Platz ist immer noch ein Bogen hinten am Heck, wo man die oben drauf wie so eine Art Dach montiert. Das ist an sich, glaube ich, so der beste Weg. Konnte ich mich bisher nicht so durchringen.
Okay, aber es könnte sozusagen kommen. Und wenn man ein Boot hat, was das jetzt von seiner Bauweise her eh schon mitbringt, dann ist das eine absolut sinnvolle. Ich meine, da kann man ja im Prinzip, wenn man es jetzt drauf anlegt, bei solchen, gut, ich meine, man hat jetzt auch nicht unbedingt immer bessere Bedingungen, aber wenn man jetzt wie du da so in karibischen Breiten rumdonnert und so, dann könnten da so eine Batterie von diesen Paneelen schon amtlich Energie liefern, sodass man da recht autark durch die Gegend düsen kann.
Ja, und auf jeden Fall kein Diesel verbrennt, ne?
Ja, genau.
Kann ich sagen, weil ich jetzt zum Beispiel zum Nachladen, um also diese Diskrepanz von dem, was ich rausnehme, was ich durch Windenergie bekomme, immer wieder mit einem Dieselgenerator nachliefern muss. Das ist ja nicht bei mir die Hauptmaschine, sondern ein kleinerer Dieselgenerator. Und der nimmt dann nur, zum Beispiel, der Vergleich mal, meine Hauptmaschine ist ungefähr bei 3, 3,5 Litern pro Stunde, was die
frisst.
Der Dieselgenerator macht ungefähr 0,5 Liter. Und das ist ein 3,8 Kilowatt Generator. Wechselstrom und die Lichtmaschine an der Hauptmaschine ist 60 Ampere bei 12 Volt. Das muss man nachrechnen, das ist viel weniger. Sind ja nur 700 Watt, wie viel ist das? Knapp 800 Watt oder sowas?
Ich habe jetzt nicht mehr so richtig mitrechnen können.
Also 12 Volt mal circa 60 Ampere. 12 mal 60 sind 720 Watt. Und der Dieselgenerator macht 3,8 Kilowatt. Sustained so ziemlich. 3, fast 4 mal Überlast. Und das macht er mit einem 0,5 Liter.
Verstehe. Das ist schon deutlich effizienter.
Deutlich effizienter. Wäre es wirklich nur dafür gedacht für Strom.
Aber der Sprit geht halt weg und wenn man den Sprit dann irgendwann mal braucht, ne? Kann ja auch sein. Ich weiß nicht, so, Flaute?
Ja, dann muss man sich mal vielleicht mal, wenn man nicht geduldig genug ist, muss man dann die Hauptmaschine mal anwerfen.
Kommt das überhaupt vor, so ja. In diesen Kreisen? So Wind, es in überhaupt kein Wind, Windstill, nichts
kann passieren.
Nichts geht mehr?
Hatten wir letztens erst. Das kann passieren. Also in der Karibik ist ja dieser Bereich der sogenannten Passatwinde. Die sind relativ konstant, da immer Wind aus Osten, durch Erddrehung und durch die Wettersysteme, hast du ja einen Gürtel um die Erde, jeweils nördlich und südlich des Äquators, wo Wind relativ konstant ist. Die im englischen Sprachraum wird das ja Tradewindzone benannt. Deswegen, weil dort die Handelsschifffahrt immer langgefahren ist.
Ja.
Und da kannst du ohne Probleme in dem Bereich immer mit einem konstanten Wind aus nordöstlichen, also nördliches Äquator aus nördöstlichen Richtungen oder südliches Äquator aus südöstlichen Richtungen rechnen. Je nach Jahreszeit mal stabiler, mal nicht so stabiler. Aber das ist auch der Gebiet, wo man zum Beispiel bei einer Atlantiküberquerung hinein will, um dort konstante Winde zu bekommen, um immer gut vorwärts zu kommen.
Also mit anderen Worten, Flaute ist selten, aber kann passieren.
Ja, kann passieren, wenn zum Beispiel schlechtes Wetter vorkommt. Hatten wir es letztens in der Karibik, dann fuhr da so ein Gebiet von Schlechtwetter durch die Gegend nördlich von uns, das dann sich hinterher zu einem Hurrikan ausgebildet hat.
Oha.
Und das ändert natürlich also schon sehr weitflächig um sich drumherum das Wetter und auch die Winde. Und das hat wie so ein Staubsauger den Wind so aufgesaugt, dass dann plötzlich von bei uns Wind aus Süden kam, was also bei der Jahreszeit eigentlich unüblich ist, absolut unüblich. Aber es war eben halt, es war der Hurricane Earl, der hat dann also weit nordöstlich von uns, der war noch weit entfernt, aber das Wetter hat total beeinflusst.
Ja, Wetter. Wetter ist natürlich so der ständige Begleiter, ne? Ist ja fast das Einzige, was man da sieht. du hast ja da so allerlei Sensorik am Start, ne?
Ja, es gibt eine Menge an Elektronik in dem Boot.
Ja.
Das fängt also mit solchen Kleinigkeiten an, dass man ein Messgerät braucht, um zu wissen, wie schnell ist man durchs Wasser.
Ja.
Geschwindigkeit durchs Wasser. Das ist diese Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, die nicht das Boot wirklich zurücklegt, sondern durchs Wasser. Wenn man zum Beispiel Strömung hat, dann ist das ja beeinflusst von der Strömung.
Klar.
Die Geschwindigkeit über Grund, also über der Erdfläche, kann man mit GPS ermitteln.
Ja.
Ist ja auch erst seit neuerer Zeit, dass man das kann.
Ja.
Und wenn man dann die Geschwindigkeit über Grund mit der Geschwindigkeit im Wasser vergleicht, dann kann man zum Beispiel sehen, ob man irgendwelche Strömungen, wird man also angetrieben oder gebremst vom Wasser, von Strömungen.
Okay. Die Differenz dann sozusagen automatisch, ja, wohin das Wasser gerade fließt. So.
Genau, das kann in verschiedenen Richtungen fließen, aber das gibt ja zum Beispiel einen Anhaltspunkt, dass du zum Beispiel weißt, du bist gerade in einem Strömungsgebiet, du wirst mitgetragen in eine Richtung oder du kriegst den Strom auf die Nase. Das ist dann das ganz Gruselige, wo du dann merkst, oh, ich komme gar nicht mehr so schnell vorwärts, wie ich eigentlich gerne möchte.
Ist sowas Standard? Also ich meine,
das ist eigentlich Standard.
Okay.
Soweit Standard, wie gut es gepflegt wird. Weil die meisten Systeme basieren, also gerade um die Geschwindigkeit des Wassers durch festzustellen, auf kleine Schaufelrädchen. So ganz kleine Schaufelrädchen, vielleicht so von 2-3 Zentimeter Durchmesser. Das ist irgendwo am Rumpf befestigt, unten im Wasser. Und das dreht sich durch das vorbeifließende Wasser. Und sobald man längere Zeit irgendwo an einem Ort verbleibt, verbleibt, setzen sich da gerne diverse Unterwasserlebewesen rein. Also ich habe da so schon kleine Krebse, kleine irgendwelche Würmer und was ich alles immer rausgebrokelt. Immer wenn man also eine längere Zeit irgendwo vor Anker gelegen hat oder in der Marina gelegen hat und Landbesuche gemacht hat,
muss man erstmal freiblasen. Ja.
Genau. Okay. Das ist dann immer eine ganz interessante Eigenheit, weil man muss ja diesen Sensor erstmal durch die Bootshülle nach innen bringen. Das bedeutet, man schraubt ihn raus, hat erstmal so ein großes Loch, so weiß ich, so mehrere Zentimeter Durchmesser, wo dann Wasser reinkommt. Dann muss man schnell den Blindstopfen draufschrauben, dass kein Wasser mehr reinkommt. Und dann kann man den sauber machen. Das restliche Wasser muss man erstmal weg rauspumpen und was reingekommen ist, rauspumpen und wegwischen. Und dann macht man den Blindstopfen wieder auf und checkt den Sensor wieder rein und dreht ihn wieder rein. Hat man kurzzeitig mal ein richtiges Loch im Boot, ne?
Da gibt es das schon, macht man auch nur am Hafen.
Das habe ich auch unterwegs gemacht.
Ach echt?
Ja, ja.
Ach so, weil der Sensor einfach sich wieder verkrebst hat oder was?
Nee, der war zu gewesen. Ich habe es vergessen zu machen. Und dann ist mir im Fall aufgefallen, oh, das Boot zeigt null an. Ich wusste aber, ich bin im Strömungs- in diesem Gebiet. Es wäre interessant zu wissen, wie das Boot durchs Wasser macht. Und dann bin ich gesagt, naja, dann muss man nochmal runtergehen und in der Fahrt auch mal das Ding mal sauber machen.
Was gibt einem das so im Wesentlichen für so eine Information, ob man jetzt, was mache ich mit der Information, wenn ich weiß, dass ich jetzt Strömungen in die Richtung habe und in die Richtung?
Es gibt ja zum Beispiel eine Möglichkeit zu ermitteln, wann du vielleicht ankommen wirst. Ne? Ich nehme mal an, zum Beispiel, ganz typisch, wenn man in dem Bereich in der Karibik hat und man den nordäquatorialen Strom oder den Antillenstrom, das sind Ströme, die in bestimmte Richtung hinterher den Golfstrom dann ergeben. Also das nordäquatoriale Strom kommt an der Westküste Afrikas. Nordäquatorialer Strom.
Ah, okay.
Das ist ein Strom, der beginnt, ich weiß nicht, das ist ein Reste vom Humboldt-Strom oder was weiß ich, die dann also irgendwo, nicht Humboldt-Strom, also irgendein Strom, der bei Afrika nach Norden fließt, irgendwo in den Kapverde-Inseln von dieser Nase Afrikas nach Westen abgeleitet wird. Und der Strom, genau, der fließt da an dieser afrikanischen Küste erst nach Norden und dann wird er umgelenkt nach Westen und fließt rüber in die Karibik. In der Karibik wird er abgelenkt nach Norden und kommt und fließt dann als Golfstrom an der nordamerikanischen Küste und fließt dann nach Europa. Das ist unsere Heizung.
Das ist das, was uns das schöne Wetter gibt, obwohl wir ja eigentlich
also das,
so weit weg sind vom Äquator, dass es auch kalt sein könnte.
In verschiedenen Teilen der Erde heißt der halt verschieden. Also der beginnt als nordäquatorialer Strom von der afrikanischen Küste rüber in die Karibik und ist dort der Antillenstrom und wird dann in der nordamerikanischen Küste der Golfstrom.
Also der heißt schon nordäquatorial, wo er noch im Süden des Äquators ist? Oder heißt er da?
Da heißt er wieder anders. Tut mir leid, weiß ich nicht auswendig.
Okay, gut. Also dieser große Strom auf jeden Fall, der durch den Atlantik durchpflügt. Ja, genau. Gut, aber ich meine, ich weiß doch schon von der GPS-Messung her, was so meine reale Geschwindigkeit ist, um jetzt meine Geschwindigkeit abzuschätzen. Da ist mir die Strömung noch eigentlich egal.
Mir ist es zum Beispiel nicht ganz egal, weil ich zum Beispiel damit also feststellen kann, zum Beispiel, wie gerade die Tide ist. Also wie zum Beispiel, wenn zum Beispiel in einem sehr Küstengebiet ist, wie zum Beispiel in der nordamerikanischen Küste, die also sehr viel Tide auch hat, wie hier bei uns auch, in der englischen und in der französischen Küste, sagt dir das zum Beispiel aus, wie stark der Strom gerade ist. Und dann weißt du zum Beispiel auch gerade, wie die Tide ist, wenn du gerade keinen Tidenkalender in der Nähe hast.
Ah, verstehe.
Oder es ist ganz interessant zu wissen, wie viel man vorhalten muss. Du musst ja zum Beispiel diesen Tidenstrom auch berücksichtigen in dem Winkel, wo du hinfährst. Also du weißt zum Beispiel, der Tidenstrom setzt jetzt zum Beispiel in einem Winkel von 40 Grad auf die Nase sozusagen und drückt dein Boot in der Richtung.
Meinetwegen, also die Gezeiten, die merkt man richtig sozusagen.
Oh, die sind deutlich sichtbar. Es gibt Situationen, wo du einfach manche Sachen nicht befahren kannst, weil die Gezeiten verhindern würden, dass du vorwärts kommst. Es gibt zum Beispiel in sehr gezeitenintensiven Gebieten wie zum Beispiel Nordfrankreich oder England, die Englandküste, Gebiete oder in Schottland oben, wo du mal 6, 7, 8 Knoten Strom in der falschen Richtung haben kannst.
Verstehe. Und wenn man selber nicht mehr als 6, 7, 8 Knoten fährt,
dann kommst du nicht vorwärts, dann fährst rückwärts.
Super. Das ist ungefähr so, als würde so auf der Autobahn die Fahrbahn sich unter einem in die andere Richtung
bewegt. Bewegen. Genau.
Verstehe. So.
Das musst du also berücksichtigen.
So auf einer Rolltreppe laufen, so, ja, genau. In die falsche Richtung.
Das möchtest du also überwachen. Also ich bin ja der Kontrollfreak und ich möchte ganz gerne sehen, ob meine Rechnungen mit den Tidenkalendern, ob die auch alle stimmen.
Verstehe, okay. Und also der Sensor ist sozusagen allein schon deshalb wichtig, um einfach so einfach auch eine Gewissheit zu generieren, ob die Annahmen stimmen.
Genau, dass ich also im Tidenkalender den richtigen Tag aufgeschlagen habe und nicht jetzt irgendwie von letzten Jahres geguckt habe oder von einem Monat
vorher. Hast du den nicht in elektronisch?
Auch, ja, in elektronischer Form, ja.
Aber du hast auch immer alles nochmal als Buch, falls...
Die meisten auch nochmal als Buch, dass man nochmal nachgucken kann, ganz klassisch.
Tidenkalender, gute Güte.
Ja, das ist eine Sache, dass man einfach braucht.
Naja, nicht drauf gekommen, dass man sowas gebrauchen könnte. Aber nachvollziehbar. Ja, okay. Also wenn die Gezeiten da so an einem reißen, dann ist das
hängt daran, wo man ist. Zum Beispiel eine kleine Insel in der Karibik, da hast du keine Tide, weil es ist nicht genügend Landmasse, dass der Strom drumherum irgendwo was Relevantes an Ebbe und Flut erzeugen würde. Aber ja, wenn du eine Landmasse hast wie ein Kontinent, der nordamerikanische Kontinent, Europa, das ist schon substanziell, was da an Tide anläuft.
Okay, das reißt richtig.
Das reißt richtig und das ist relevant und da muss man gucken. Das hat Relevanz. Oder musst du zum Beispiel auch wissen, dass man Ebbe Flut hat, wenn du ankerst. Wenn du zum Beispiel dir aussuchst, du weißt zum Beispiel, dein Kiel ist 2 Meter tief und du ankerst an einer schönen Stelle und sagst zum Beispiel, das ist wunderschön hier, ich habe gerade eine Wassertiefe von 3 Metern, ich anker da und sage, das ist ja wunderschön, aber dass du vielleicht zu Hochwasser geankert hast und dass vielleicht nochmal 2 Meter Wasser wegfließen sollten und dann plötzlich nur noch 1 Meter Wasser unter dem Kiel hättest, dann unter so einem Boot in Schräglage wäre es fast sozusagen, also umfällt. Das wäre unangenehm. Also man muss schon wissen,
was man tut.
Was man tut.
Also verstehe. Nachvollziehbar.
Ja, ja.
Okay, aber das ist ja sicherlich nicht dein einziger Sensor, den du jetzt
Nein,
hast,
diese Strömungssensor, ne? Windmesser. Mhm. Das ist also Windmesser, der dir die Windgeschwindigkeit mitteilt und die Windrichtung. Dass ich also sofort auf einen Blick sehen kann, wie schnell ist der Wind und aus welcher Richtung kommt er. Gut, das kann ich auch sehen an den Segeln, das kann ich auch sehen, wenn ich den Finger anfeuchte und in die Luft halte. Mhm. Das ist also auch sichtbar. Das ist nicht unbedingt überlebensnotwendig. Es ist schön zu sehen.
Ja, ist auch schön, das aufzuzeichnen und da so ewige Logs zu haben.
Könnte man also auch machen, aber habe ich meistens nicht, weil ich aus Stromgründen meistens einen Laptop nicht ständig in Betrieb habe.
Okay, verstehe.
Aber es ist ganz interessant zu sehen und man kann dann zum Beispiel auch einen Winkel schnell mal sich rechnen lassen von den Navigationsinstrumenten, wenn ich zum Beispiel wenn ich zum Beispiel kreuzen will, gegen den Wind, immer mit diesen Winkeln von 40 bis 60 Grad gegen den Wind und mich sozusagen genau in die Windrichtung hinein zu bewegen, dann ist es vielleicht ganz interessant zu sehen, gerade wie müsste der Winkel sein, damit ich jetzt also in die Richtung komme, dann kann er das mit dieses Dreieck gleich berechnen und sagen, da musst du noch weitere paar Grad fahren, damit dann kommst du, statt schaffst es bis zum Zielpunkt dann mit einem auf einer Seite zu segeln. Das ist ganz interessant. Dann hat man natürlich den Tiefenmesser. Ein essentielles Instrument, nicht unbedingt beim Segeln, aber beim Einfahrt in Häfen, Buchten, Ankerplätze finden.
Was ist das, Ultraschall?
Ja, das ist der ganz normale Sonar. Mhm. Das ist also mit Ultraschall, der nach unten misst und dann sagt zum Beispiel, du hast jetzt noch 4 Meter Tiefe und das
ist der immer aktiv oder?
Ständig.
Ständig. Auch ständig. Im freien Atlantik. Unter einem durchfahren, oder?
Genau, das hat man immer als so einen Erschreckenseffekt. Man hat eigentlich, da steht auf unendlich, weil also der misst bei mir so maximal so 140 bis 160 Meter Tiefe. Mhm. Dann setzt er auf und dann zeigt er immer den letzten Wert an. Der blinkt dann allerdings, der letzte Wert, da sieht man so 140 Meter oder 100 Meter oder irgend sowas und das blinkt. Da weiß man, man ist dann in tieferen Bereichen. Plötzlich sieht man 3 Meter und es blinkt. Da weiß man, dass ein Fischschwarm unter einem durch ist, kurzzeitig, oder ein Delfin oder irgendein anderes.
Oder ein Container mit Yamaha-Motorrädern.
Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht.
Jetzt müssen wir vorher Bescheid sagen können. Ne?
Ja, ja. Also das läuft ständig mit. Also man könnte ihn vielleicht auch ausschalten, aber in meiner Bootskonfiguration mit der Vernetzung sind die alle miteinander vernetzt und es ist gar nicht so einfach, die getrennt auszuschalten. Weil das ist bei mir so ein, von der Firma Remarine, so ein Bussystem, ein einfaches Bussystem, wo man also sozusagen Power und ein Datenkabel hat. Powerground und Datenkabel, 3 Kabel, glaube ich, sind das. Wo dann alle Geräte miteinander vernetzt sind und dann auch in einem Daisy-Chain sind sozusagen. Die werden auch stromversorgt darüber. Dann muss ich das ganze System abschalten, dann werden auch alle Geräte auch abgeschaltet.
Okay, das beantwortet zumindest schon meine nächste Frage. Also es ist sozusagen so ein Sensornetzwerk und du kannst dir alle Daten von allen Sensoren quasi über ein Kabel
angucken.
Geben lassen. Ist das ein Sternverkabelung?
Nee, ein Bussystem, so ein Daisy-Chain-System. Erinnert so ein bisschen an das gute alte Apple Talk, also dieses Local Talk Netz, das sind so Daisy Chain, eine Seite rein, raus, rein,
zu
raus,
Transceivern.
Mit so kleinen Transceivern. Es ist Geschwindigkeit eher so serielle Schnittstelle. Es basiert so ein bisschen auf so serielle Basis, wird aber auch inzwischen momentan abgelöst in den ganz neueren Sachen mit mehr Ethernet-basierten Systemen, mit automatischer IP-Nummernvergabe und dass die Geräte Ethernet-mäßig vernetzt werden. Aber meine Bootinstrumente sind so Zeit so 2004 und da war das noch nicht üblich, da hat man das noch nicht gemacht.
Okay. Naja, ist ja auch eine ganz andere Komplexität, die man sich da an die Backe klebt, wenn das alles erstmal Ethernet ist. Ich meine, das ist in dem Bereich denke ich mal, werden sie das auch erst einführen, wenn es rigide ist und gerade so die internetbasierten Sensornetzwerke. Das ist definitiv was kommt.
Ja.
Hatte ich übrigens hier auch schon mal ein tolles Chaos Radio Express. Ich plug ja mal ganz gerne meine eigenen Sendung. Zeigt dann immer, dass die Dinge immer dann doch sehr schön zusammenhängen. Und zwar, was war denn das noch gleich? Ah ja, hier, CAE 116, mobile Ad-Hoc-Netzwerke. Da kommt das gar nicht so zur Sprache in dem Titel, aber unter anderem waren halt auch diese Sensornetzwerke ein Thema. Ja, was hast du noch für, das war das ja bestimmt noch nicht alles, ne? Strömung, Wind, Tiefenmesser?
Der eine macht noch eine Wassertemperatur.
Mhm.
Man sehen kann, wie das Wasser so ist. Aber es ist mehr so dieser Großzehenersatz. Wovon man Wasser ins vom Schwimmen. Wie warm ist das Wasser?
Ja, okay.
Das sind im Wesentlichen die Sensoren, die wirklich also Sachen physikalisch ums Boot aufnehmen.
Und so Wetterkram?
Das komme ich noch gleich zu. Das ist im Wesentlichen, dass du nochmal an Bord ein Barometer hast,
ja,
dass du starke Druckabfälle sehen kannst, weil also das ist das
schlechte Wetter.
Ja, also
Ankündigungs-
die Ankündigung des schlechten Wetters ist hier immer, dass die starke Fallen des Barometers über eine bestimmte Zeit hinweg, dass du guckst, die letzten drei Stunden hat so und so viel Hektopascal gesunken, dann sagst du, oh Gott, dafür kommt also das Druckgefüge ist schon so, dass der Wind wird stärker, da könnte für schlechtes Wetter kommen, ne?
Ja.
Also die
einfache erfahrene Seemann ja das wahrscheinlich schon durch so einen geschärften Blick in die Ferne schon längst weiß. Und
man kann zum Beispiel an Wolken erkennen, dass zum Beispiel an bestimmten Wolkenkonfigurationen, wie sich das Wetter entwickelt, ob man zum Beispiel in der Nähe einer Kaltfront ist oder hinter der Warmfront, und dass man sehen kann, wie das Wetter sich entwickelt, wie es ausschauen müsste.
Hm.
Das Wetterkurs, den man belegen kann für Segler, da lernt man das, wie die Wolken zu gucken müssen.
Okay.
Und auch diesen Karlsruher Wolkenatlas.
Aber wir sind ja Geeks, wir machen das ja alles, wir schlagen das alles mit Technik, oder?
Ja, das ist im Wesentlichen Kommunikation. Und zwar, die Sensorik ist sehr weit ausgeprägt bei diesen Wetterstationen. Also die Wetterdienste weltweit haben überall Sensoren. Das heißt, jeglicherlei kommerzielle Schiffe, Flugzeuge, Bojen im Ozean, Wetterstationen an Flughäfen liefern hier ein weltweites sensorisches Netzwerk. Das ist ja unglaublich groß. Wetterdaten ständig in Realtime an die Wetterdienste.
Mhm.
Die sie auch miteinander austauschen, diese Daten.
Mhm.
Überall, ständig. Und das geht da ein in diverse Rechenmodelle. Viele Wetterdienste haben eigene Rechenmodelle. Die tauschen die auch, die Wetterdaten. Und die rechnen dann für bestimmte Gebiete einfach simulationsmäßig das Wetter aus, wie das so sein wird. Und was man jetzt machen muss als Segler ist, sich genügend Kommunikationsinfrastruktur an Bord zu stellen, um jetzt von den Leuten Wettervorhersagen zu bekommen. Und das mache ich kommunikativ, indem ich also halt über verschiedene Quellen die aktuellen Wettervorhersagen bekommen kann. Und das hängt dann natürlich stark davon ab, wo man gerade ist. Wenn du in der Landnähe bist, gibt es die ganz normalen landgestützten Kommunikationsmittel. Also man kann per Wi-Fi, wenn man zum Beispiel im Hafen ist, vielleicht ein Wi-Fi-Signal aufnehmen, oder man hat ein Telefon, mit dem man sowas sich angucken kann, oder man hat Radio oder Fernsehen, was man guckt, oder man geht zum Hafenmeister und guckt das angeschlagene Wettervorhercast, den er da ausgehängt hat, an. Ne? Sowas kann man machen. Oder wenn man offshore ist, muss man natürlich die Kommunikation haben, wie bei mir ist, man holt sich den Wettervorhercast ab, zum Beispiel über Kurzwelle. Da gibt es Möglichkeit, Kurzwellenfax. Da werden ganz so klassisch regelmäßig von vielen Wetterdiensten Wetterkarten, Isobahnkarten, Vorhersagekarten, Analysekarten ständig ausgestrahlt als Fax.
Aber nicht jetzt Fax im Sinne von G3-Fax, sondern so ein eigener Faximile-Standard für Kurzwelle, der halt einfach nur, also der jetzt nicht bidirektional ist, sondern die senden permanent diese Bilder.
Genau,
und
im Broadcast-Verfahren, man empfängt das. Das sind also, die werden also, die haben einen festen Zeitplan. Man weiß, um so und so viel Uhr kommt diese Information als Fax raus.
Ah.
Man stellt seinen Kurzwellenempfänger ein, verbindet den mit dem Computer. Es gibt verschiedene Methoden. Die einfachste Methode ist einfach ein Audiokabel vom Ausgang an die Soundkarte vom Computer. Da gibt es Programme, die dann also dieses Signal lesen und daraus dann einen Fax machen auf dem Bildschirm und dir zum Beispiel die Wetterkarte anzeigen.
Und das ist eine einfache Digitalisierung, die da sozusagen stattfindet.
Genau.
So wie früher im Osten, als sie da irgendwie die Computerprogramme über den Fernsehen ausgestrahlt haben.
Du hast eine Ecke, ja. Aber es ist halt, das ist interessant, es gibt sogar Grauwertfaxe, zum Beispiel die NOAA strahlt also
Was ist das?
North American Oceanic und Atmospheric Administration. Mhm. Das ist das amerikanische Wetterdienst. Die machen auch dieses Hurricane Center in Miami, die also die Vorhersagen machen für die ganze Karibik. Und die machen ein weltweites Wettermodell und die haben mehrere Stationen, die noch ganz klassisch Faxe ausstrahlen. Der Deutsche Wetterdienst macht auch Wetterfaxe, die machen sowas auch. Vier für im europäischen Bereich und die France Meteo macht das auch. Also es gibt also verschiedene Gebiete, wo man segelt.
Und du hast da so ein richtiges, so ein Thermodrucker-Fax für Kurzwelle?
Gar nicht.
Nee.
Das mache ich ganz klassisch mit meinem, ich habe also ein richtiges Kurzwellenfunkgerät, also bidirektional, nicht nur ein Weltempfänger, sondern ein richtiges bidirektionales Kurzwellenfunkgerät. Ein sogenanntes Paktor-Modem, das davor hängt und das ist so ein deutsches Fabrikat. Ist eigentlich weltweit führend für Kurzwellenmodems. Und
Packet Teleprinting over Radio.
Aha. Ja, und kommt von den Amateurfunkern.
Ja.
Und das geht dann zum Computer, bei mir über eine Bluetooth-Verbindung. Und damit steuere ich mein Kurzwellenfunkgerät und kann E-Mail oder auch solche Faxe empfangen. Ich kann also E-Mail senden und empfangen und kann auch Faxe empfangen, wenn die rausgestrahlt werden. Ich kann mir aber auch Wettervorhersagen über E-Mail holen, indem ich zum Beispiel anfrage. Da gibt es also diverse gute alte E-Mail-basierende Server, die also mit E-Mail hin und E-Mail zurück dir Daten schicken, wenn du sie anfragst.
Das heißt, E-Mail ist sozusagen ein Dienst auf Paktor?
Genau, ist nur E-Mail.
Die also wir reden jetzt nicht von, ist kein IP oder so?
Das ist kein IP, das kann man sich eher vergleichen mit UUCP damals.
Okay, also Bilder und Bilder und E-Mail sozusagen, das ist das, was
ja, Bilder in dem Fall von Faxen ist aber getrennt, nicht über diesen Service. Also die beschränken die Attachmentgröße, weil Kurzwelle ja sehr, sehr langsam ist, sehr stark. Was dort versendet werden, sind sogenannte GRIP-Files gerne als Datenfiles für Wetterbeschreibungen über eine Zeit hinweg. Dass du zum Beispiel sagst, ich interessiere mich für eine Fläche auf der Erde von Grad so und so bis Grad so und so in Koordinaten. Also für 3 Tage im Voraus möchte ich zum Beispiel gerne sehen Wind, Wellen, Luftdruck und dergleichen. Und also diese Gridded Binary Files enthalten dann halt so eine Art rechteckbasierendes, mehrere Ebenen Datenformat, wo dann drinnen steht die Windrichtung, die Windstärke, die Wellenrichtung, die Wellenhöhe, die Lufttemperatur, die Wassertemperatur und solche Sachen können da drinnen stehen. Und die kann ich mir per E-Mail zuschicken lassen und dann grafisch auf dem Bildschirm darstellen mit Ist-Situationen, also 0 Stunden und dann 3 Stunden vorher, 6 Stunden, 12 Stunden und so weiter. Immer in 3, 6, 12 Stunden Rhythmus, je nachdem, wie viel Daten man haben will, kann man dann sagen.
Und das ist immer nur aktuell oder ist das eine Voraussage?
Das ist eine Vorsage.
Für welchen Zeitraum?
Die wird gerechnet mit einem relativ guten Akkuratest, glaube ich, so um 3, 4, 5 Tage, ist es ganz gut. Und danach würdest du ein bisschen mehr wie Kaffeesatz lesen.
Also ganz gut im Sinne von, so kommt es dann meistens auch.
Ja.
Okay. Das heißt, während du mit deiner Nussschale da, mit deiner überdimensionierten irgendwo mitten auf dem Atlantik, auf dem Ozean rumschipperst, empfängst du das über Kurzwelle. Kurzwelle geht einfach around the globe sozusagen?
Ja, oder durch also das Reflexionsmechanismus an die Ionosphäre kannst du sehr weit funken damit. Ne? Also ich kann zum Beispiel ohne Probleme über 2.000, 3.000 Meilen Entfernung von der Basisstation empfangen. Das ist also...
Das heißt von Deutschland aus Seemeilen, meinst du jetzt?
Oder Seemeilen. Also ich habe also schon gute Verbindungen gehabt mit Entfernung von 2.000 bis 3.000 Seemeilen.
Das heißt, das reicht auf jeden Fall von der Karibik bis nach Deutschland, oder wie?
Ja, nicht ganz. Von der Karibik nutze ich meistens nordamerikanische Stationen.
Okay.
Zum Beispiel, habe ich häufig verwendet in Daytona, Florida oder in South Carolina Stationen. Ich benutze da so einen Dienst, die nennt sich Sailmail Association. Die betreiben etliche von diesen
Sailmail.
Sailmail, ja. Also es gibt auch
das ist noch ein bisschen langsamer als Nailmail.
Ja, genau. Es gibt auch so, wenn man Amateurfunker ist, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, direkt über die Basis, die Basen überall der Amateurfunker, das zu machen. Aber ich habe nie diese komplette Amateurfunklizenz gemacht, mit Radiobasteln und so weiter.
Verstehe.
Und deswegen nutze ich da also die kommerzielle Variante, wo man dann also seinen jährlichen Obolus bezahlt und dann kann man da funken.
Verstehe. Aber ist ja nicht ganz so unwichtig. Also die Kurzwelle ist sozusagen eigentlich die einzige Möglichkeit, interaktiv mit der Außenwelt so permanent in Verbindung zu bleiben.
Nee, es gibt auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Satellitentelefon.
Hast du auch?
Ja, ich habe auch ein Satellitentelefon. Was aber ein Iridium.
Ah, ja.
Satellitentelefon, ein Motorola-Teil. Mhm. Es gibt da zwei wesentliche Systeme, die interessant sind, die weltweit funktionieren. Das wäre also Inmarsat oder Iridium. Mhm. Wobei Inmarsat hohe geostationäre Satelliten sind, mit dem entsprechend größeren, eher Attaché-Koffer großen Antennen, die man braucht, um mit den Satelliten zu kommunizieren. Und das Iridium war halt, also auch damals, als ich losgefahren bin, das attraktivste Ding, was also weltweit funktioniert und was also noch eher so, weiß nicht, so Hundeknochengröße hat. Nicht mal so richtig wie Handy, aber Hundeknochengröße.
Ja, so wie die ersten Mobilfunktelefone sozusagen.
Genau, ja.
Die Pockys.
Es gibt kleinere Mobilfunk, also Satellitentelefone, die aber regional nur funktionieren. Zum Beispiel die Turaya im Mittleren Osten bis Indien, die sind sehr gut, die sind also handygroß. Aber die funktionieren halt nur in diesem Netz. Und da gibt es dann auch in amerikanischen Netzen Satellitentelefone, die funktionieren nur auf dem nord- und südamerikanischen Kontinent. Mhm. Ich wollte eins mit weltweiter Abdeckung und da war Iridium für mich das Attraktivste.
Mhm. Und das läuft auch zuverlässig.
Das läuft recht zuverlässig. Es gibt schon mal gelegentlich mal einen Aussetzer. Wenn du da guckst, musst schon gucken, wie die Feldstärke ist. Wenn man zum Beispiel gerade in dem Grenzbereich von einem Satelliten zum nächsten Satelliten, das ist Handover, dann hat man mal vielleicht einen kurzen Aussetzer.
Aber du kannst da schon direkt Telefonnummern anrufen. Du kannst ja, mich kannst auf meinem Mobiltelefon anrufen.
Ich kann dich auf deiner Mobiltelefonnummer anrufen und ich kann beliebige Telefonnummern wählen.
Aber wenn du angerufen wirst, dann also kostet dich das auch Geld?
Nee, das kostet mich kein Geld. Und das ist sogar relativ günstig. Also ich bezahle momentan, die aktuelle ist eine in Florida gekaufte SIM-Karte. Ich hatte früher eine Prepaid-SIM-Karte, aber das sind ja Räuber. Das ist noch dein amerikanischen Prinzip, da verfallen die Minuten noch und sowas. Mhm. Wenn man dann mal eine längere Zeit nicht irgendwie das benutzt, dann, wenn man zu sehr in der Nähe vom Land ist, dann verfallen die Minuten, die SIM-Karte verfällt und dergleichen. Das sind echte Raubpiraten dann noch. Bei uns ist ja verfallene Minuten gar nicht mehr üblich. Aber naja, bei denen ist das noch so. Und da muss man also sehr aufpassen. Da habe ich den jetzt also einen sehr günstigen monatlichen Kontakt genommen aus Florida. Selber Iridium-Netz, aber eben halt ein anderer Anbieter, der die SIM-Karten dann verteilt.
Günstig ist in?
1,09 Dollar die Minute. Überall in die Welt.
Nee, ich meine, muss man da monatlich noch was abplatzen?
Was war das gewesen? 17 oder 27 Dollar.
Okay, also alles nicht so wild. Ja.
Nee. Und dann 1,09 Dollar die Minute in beliebige Netze, wenn ich anrufe. Wenn du allerdings von deinem Vodafone- oder Telekom-Handy das anrufst, das kann schon mal 4 bis 7 oder 8 Euro die Minute werden, so eine Nummer. Das sind ja diese Länderkennungen, die so ganz exotisch aussehen. Also diese Satellitentelefonanbieter haben ihre eigenen Länderkennungen. Plus 88 irgendwas oder so für Iridium. Wenn du die anrufst, da saugt dir die Börse leer, wie nichts Gutes, also ganz schnell.
Plus 88, 16 und 17 ist das, ich
genau.
Habe.
Hm. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, wie du jemanden telefonieren kannst, wenn du wirklich eine Notsituation hast. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du hast einen medizinischen Notfall an Bord.
Ja.
Dann gibt es einen Dienst von einem Krankenhaus hier in Cuxhaven. Die bieten Medico-Gespräche an, also medizinische Beratungsgespräche für Leute, die halt mit dem Satellitentelefon anrufen, zum Beispiel von einem Boot aus, und du musst also irgendwas Wichtiges mit denen abklären. Du hast eben keinen Arzt an Bord und du musst halt irgendwie Konsultationen haben.
Allergische Reaktionen,
tralala. Dergleichen, ja, ne? Und dann kannst du die direkt anrufen und kannst also mit solchen Notfallsituationen noch irgendwie Hilfe bekommen. Oder du hast ein ganz irres technisches Problem und du brauchst mal wirklich einen Spezialisten und kannst ihn direkt am Schreibtisch anrufen und den wirklich fragen, wie mache ich denn das? Ich habe jetzt diese und diese Teile zur Verfügung, wie kriege ich das noch so wieder gebogen, dass es wieder tut? Für solche Zwecke ist ein Satellitentelefon sehr
ganz
gut.
Ganz hilfreiches
sehr
Tool.
Hilfreich.
Ja. Aber Kurzwelle gibt es das nicht so.
Nee, weil man kann im Wesentlichen ja nicht sprechen, weil du musst ja jemanden haben, eine Küstenfunkstelle, wo jemand am Telefon sozusagen am Ding lauscht und dann deinen Ruf aufnimmt. Du rufst ihn und er nimmt nicht ab oder so. Also da gibt es dann ja, Funken ist in dem Sinne ja nicht so zuverlässig.
Ja.
Also ich habe mich so, im Wesentlichen Kurzwelle benutze ich im Wesentlichen für E-Mail und Kurzwellenfaxe. Gelegentlich mal gibt es auch solche Kurzwellenfunkrunden, die dann so abgehalten werden, wo dann irgendwelche Leute so eine Art Diskussionsthema sozusagen zu bestimmten Zeit jeden Tag machen, wo man das dann treffen kann. Oder zum Beispiel so eine karibische Runde gibt, wo karibisches Wetter und karibische Security diskutiert wird und solche Sachen.
Mhm. So ein Chatroom sozusagen.
So eine Art Chatroom. Kurzwellen-Chatrooms, die dann so stattfinden. Das ist ganz nett.
Und gibt es Internet irgendwie auf dem Atlantik?
Über Satellitentelefon dann.
Über das Iridium?
Über Iridium. Grottenlangsam.
Das ist in?
2400 Boot.
Das ist ja wie früher.
Ja, klar. Das ist grottenlangsam.
Ja, in der Geschwindigkeit habe ich seinerzeit mal das Usenet irgendwie aus deinem Computer herausgeholt.
Ja, ja.
Langes her.
Aber das ist über Satellitentelefon noch so was heutzutage üblich ist. 9600 kann man auch schon bekommen in moderneren Satellitentelefonen, manchen Netzen.
Ja, ich würde sagen, mit 2400 kann man schon mitarbeiten, wenn man jetzt nicht sich die ganze Zeit Browser-Updates runterladen möchte oder sowas.
Für Notfall ist es mal ganz adäquat. Und ja. da ist die Funktion des Abschalten der Bilder noch wirklich gefordert.
Aber hallo.
Es ist noch nicht, also dieser Schalter muss ich nicht aus dem Browser entfernen. Ne?
Ich glaube, mein Browser hat diesen Schalter noch gar nicht, aber den kann man wahrscheinlich nachrüsten. Naja, auf jeden Fall, da denkt man dann wieder mal über die Effizienz von Kompressionsalgorithmen nach, etc. pp. Und ist das dann irgendwie teuer oder geht das dann auch
nach Minutenpreisen? Das ist eine ganz normale Verbindung nach Minutenpreisen. Da bezahlt sie die ganzen Mal $1,09 die Minute.
Achso, es gibt keinen Paketdienst auf
ist
Iridium.
Ist ein Paketdienst, aber das ist auch als Telefongespräch gewertet.
Das heißt, ich muss quasi mit
eine
so
Verbindung
einer,
aufbauen und die
mit
Verbindung
so einer virtuellen Paketgegenstelle, wo ich dann sozusagen das Netz hin habe.
Ah, genau, verstehe. Du rufst also die Gegenstelle, die Basisstation, bei denen irgendwo in Houston, Texas oder in Austin, Texas sitzen die Basisstation für Iridium, und die rufst du an in einer speziellen Telefonnummer im Iridium-Netz, und dann hast du eine Verbindung, dann hast du Pakete über das Iridium-Netz.
Verstehe.
Aber das ist eigentlich eher so wie HSCD auf GSM.
Mhm. Und wie interfacest du da in deinen Computer rein, wenn du das brauchst? Also
ein Kabel, ganz klassisch ein Kabel, serielles Kabel.
Das heißt, du machst da nochmal PPP drüber oder was? Oder
ja, wie? Klar. Hm. So modern sind diese die Telefone.
Ja, das macht ja auch noch die DSL-Leitungen, machen das ja auch heute noch. Von daher ist ja alles wie zu Hause.
Und dann brauchst du eben halt, weil ein moderner Laptop ja keinen seriell mehr hat, brauchst du denn immer den USB-Seriell-Adapter noch dazu als Equipment. Den
aber auch, es geht.
Aber den brauchst du ja auch, um die Bootsdaten zu bekommen.
Aber ich habe neulich so ein Video gesehen, wo tatsächlich echt schnelles Netz mitten auf dem Pazifik Start war. Was ist denn das für ein Dienst gewesen?
Das sind andere Dienste. Da brauchst
du. Der hat Bildtelefon drüber gemacht. Hier
kannst mit. Du machen. Du kriegst alles. Du kriegst auch, wenn du willst, über Satellitenstrecken kannst du dir auch Bandbreiten bis in den Megabit-Bereich bekommen. Aber das ist natürlich auch noch teuer. Das ist richtig teuer. Erstens mal brauchst du eine selbst nachführende Antenne. Eine Antenne, die Bootsbewegung ausgleicht, die also hochmontiert ist, die ständig sich reguliert und die kleine Schüssel.
Alle Bewegungen ausgleicht, jede Welle.
Jede Welle ausgleicht und dann zu dem Satelliten hinzeigt, wenn es ein geostationärer Satellit ist, und die dann also halt die Kommunikation drüber macht. Und dann die Abos darüber, die monatlichen, das bewegt sich dann da wird dann also kräftig aus seinem Portemonnaie gezogen. Also ich kann mich in Sinn mal so einfach so Gelegenheitsbrowsen im Internet mal gucken, was kostet sowas. Ich glaube, die Installation beginnt so bei 10.000 bis 15.000 aufwärts für die Hardware, die man sich einbauen lassen muss. Und die Monatsabos sind auch nicht unter 1.000 bis 2.000. Mhm. Aber dafür könntest du natürlich dann aber auch skypen mitten im aber da will man nicht mal skypen, da hat man sowieso seine, das ist dann.
Ich habe so ein wildes Video gesehen, wo irgendjemand wirklich auf so einem schnell fahrenden Boot mit seinem iPhone, also dieses, was auch immer das Internet gemacht hat, hat dann so ein WLAN aufgemacht. Dann hat er halt da irgendwie mit FaceTime.
Ist Standard.
iPhone da irgendwie.
Ist Standard. Also die großen Yachten, die Luxusjachten, haben so standardmäßig. Du siehst ja an den Yachten, an den ganzen Trägern, die die oben drauf haben, etliche von den Schüsseln. Also diese großen Superjachten, da findest du mal 3-4 Schüsseln drauf oder so. Ne? Haben die eine für Telefon, eine für Satelliten-TV und noch eine für irgendwas oder für Internet und dann noch einer als Ersatz. Die haben also da etliches drauf. Da findest du häufig mal eine Menge.
Kann ich mal gleich ein Argument für so eine richtige Luxusjacht. Ich dachte mir immer, wozu braucht man denn das eigentlich? Aber ist natürlich schon cool, wenn man da irgendwie. Wobei ich glaube, oder ist das nicht irgendwie schon wieder langweilig? Ich meine, ist man nicht ganz froh, dass man auch mal kein Internet hat irgendwo?
Gewiss. Ist ganz schön, wenn man mal vollkommen ab ist von allem. Mhm. Also was man natürlich immer braucht, ist, gerade als Segler, ist halt die Wetterberichte. Da musst du immer darauf achten, dass du da akkurat informiert bist. Und oder für Notfälle, dass man auch was absetzen kann. Deswegen auch bei mir diese zweigleisige Fahrt. Ich habe also zwei Weitkommunikationsmittel an Bord. Mhm. Iridium-Telefon und Satellitentelefon, falls eins von beiden ausfällt. Satellitentelefon vom Iridium und Kurzwelle. Falls eins von beiden ausfällt, hat man noch ein zweites über ein ganz anderes Medium. wo man also nochmal bei Notfällen kommunizieren kann.
Was du ja auch noch an Bord hast, ist ja auch schon ein paar Mal gefallen, ist ja irgendwie auch schon fast so selbstverständlich, ist GPS.
Ja, GPS gehört immer dazu, mehrere.
Das ist, muss man schon gar nicht mehr drüber reden, aber ist
und
das mehrere?
Karte? Ja, du brauchst ja mehrere GPS-Geräte, falls eins ausfällt.
Okay, wie viel hast du?
Momentan sind es 4.
4?
4 GPS.
Und du hast nur 4, weil du...
Zufällig jetzt, was so alles sich ergeben hat. Man hat ja zum Beispiel im iPhone ein GPS mit drin.
Ach so, verstehe. Okay, du hast einfach mal alles zusammengezählt.
Ja, also im Wesentlichen ist es das eingebaute Boots-GPS und noch ein Handheld-GPS, klassisch. Und dann diverses in irgendwelchen Telefonen, da kommt auf 4.
Hast du die mal so miteinander so verglichen, ob die eigentlich auch mal so dasselbe anzeigen?
Kommt ziemlich gut hin, bis auf die Tatsache, dass die billigeren Geräte mehr Ausweicher, also Aussetzer haben. Das ist ja, nennt sich ja bei GPS die Horizontal and Vertical Dilution of Precision, also wie die Streuung ist um den wirklichen Ort drumherum. Und die billigeren GPS haben einfach eine größere Streuung. Da kommt man so Ausreißer zwischendurch, wo du mal so ein bisschen ab bist. Ne? Mhm. Da muss man über größere Zeitintervalle mitteln, um die wirkliche Position rauszubekommen.
Mhm. Das heißt, so ein Mobiltelefon, so ein iPhone ist da nicht so akkurat wie jetzt die professionellen.
Und was also ganz ärgerlich ist, was mich beim iPhone total ärgert, ist die Tatsache, wenn man in den Flugmodus geht. Ne?
Ja.
Dann, weil man jetzt zum Beispiel nicht viel Strom sparen, weil ich weiß, ich bin mitten am Atlantik. Und ich habe im Flugmodus, ich brauche kein Wi-Fi, weil das Wi-Fi im Boot ist ausgeschaltet und ich könnte auch eigentlich, brauche auch kein Wi-Fi.
Ja.
Ich habe GSM oder so etwas, oder MTS gibt es sowieso nicht, weil weit weg von allem. Aber ich möchte vielleicht das GPS verwenden, das geht nicht, weil dieses blöde iPhone, das GPS, weil eigentlich nur ein Empfänger ist, was eigentlich nicht sendet.
Ist aber ausgeschaltet, wenn du im Flugmodus bist.
Man was soll der Blödsinn? Wer sich das ausgedacht hat, ist wohl auch als Kind gegen die Schleuse geschwommen.
Na, ich kann dir sagen, wer sich das hat einfallen lassen. Das ist der heilige Steve da in Cupertino. Der war der Meinung, das braucht man nicht. Ja, keine Ahnung, wie da ihre Logik ist. Sie machen ja auch dieses AGPS, wo sie sich dann irgendwie über
die
noch Kram holen.
Das ist wohl eine Chip-Geschichte. In dem Sinne ist, glaube ich, das GPS ziemlich zusammen mit dem GSM.
Ja.
Zusammen in irgendwie in einem Stein drinne und die schalten wohl den ganzen Stein ab beim Flugmodus.
Verstehe.
Das hat wohl was damit zu tun. Finde ich aber total bescheuert. Als Segler so.
Ja, das stimmt, das ist blöd. Ja, nicht nur als Segler, ich meine, das ist ja auch was weiß ich, auf dem Berg, wenn man irgendwie so mit einer Offline-Karte arbeitet oder so.
Ja, du musst immer das GSM anhaben und dann sucht das Ding ständig deinen Provider, der nicht da ist und dann verbraucht er mehr Strom.
Tja, musst du mal eine Mail schreiben.
An Steve Jobs?
Ja, der antwortet ja sogar manchmal.
Ah, okay, können wir mal tun.
Du bist ja eher gerade so ein bisschen am Basteln, ne, mit dem iPhone, da mit deinen Wetterdaten.
Ja, als Diversifikation vom Segeln habe ich mich jetzt nochmal... Mal intensiv mit
nachdem alle Bücher ausgelesen waren.
Nein, nicht ganz. Aber um also ein bisschen noch ein bisschen was anderes machen zu können, um wieder ein bisschen mit, also die Finger, die ziehen sich, sind so hingezogen zu den Tasten, man will ja was am Computer machen, nicht nur segeln, habe ich als Projekt gemacht, um diese Wetterdaten von der NOAA schön grafisch zu visualisieren. Auf einem kleinen handlichen Telefon habe ich eine iPhone-Applikation gebastelt, die diese Informationen abrufen kann. Dass man also auf einer Weltkarte ein Rechteck markieren kann, dann da sagen kann, ich möchte verschiedene Ebenen Informationen haben, Luftdruck, Wind, Richtung, Windstärke, Wellenrichtung, Wellenhöhe, Temperatur, Luftwassertemperatur, Regenwahrscheinlichkeit und dergleichen. Und die kann ich dann abholen und dann über einen Zeitintervall, den meinetwegen so vorhersagen, ab jetzt im Rhythmus von 6 Stunden für die nächsten 5 Tage.
Und abholen dann auch über Kurzwelle so? Ich meine, du kannst ja dann auch das Audio in dein iPhone reinstecken. Da gibt es so verschiedene Programme, die das so machen.
Das mache ich in dem Fall nicht. Das mache ich ganz normal mit meinem Paktor-Modem und dem Laptop.
Okay.
Aber wenn ich zum Beispiel an Land bin und ich habe zum Beispiel eine GSM-Karte drin, wo ich gerade meinetwegen ein Volumen gebucht habe oder dergleichen und ich mal schnell einen Wetterbericht haben will, oder man sitzt zusammen, macht Kaffeetischnavigation, sprich man will gerade planen für die nächsten Tage eine Fahrt und sagt sich so, wie wird denn das Wetter dann so sein, kann das denn überhaupt in Frage kommen? Und dann macht man also in der Kneipe einfach kurz sein iPhone auf, holt sich den Wetterbericht runter und sagt, das ist gut, das geht.
Mhm.
Das kann man machen. Ne? Also das ist so, für diese Zwecke der Navigation ist es also sehr schön. Man kann schnell mal, egal wo man gerade ist, man hat zum Beispiel gerade Wi-Fi, weil man gerade in der Strandbar ist, wo sie einen Wi-Fi-Service haben, dann macht man sein Wi-Fi im iPhone an, guckt sich dann die Wettersituation an und sagt, das geht.
Dieses autonome Segeln, das ist ja schon so ein bisschen eigentlich so das, was also an Space Travel so ein bisschen am nächsten dran ist, oder?
Ja, gewiss, weil
man ist die ganze Zeit so unerforschte Bereiche und man ist so alleine.
Das ist eigentlich nicht so der Fall, weil es ja überall leben ja Leute an Land. So richtig Gebiete so zu erschließen, so à la Captain Cook, hat man heute nicht mehr, wo niemand wohnt und niemand lebt.
Ja gut,
lebt.
Aber du hast zumindest so deine Strecken, wo du halt einfach niemanden triffst, weil er einfach keiner ist.
Genau, sonst findest du viele kleine Inseln. Wir waren jetzt zum Beispiel 2 Monate in Kuba. Da gibt es also richtig viele kleine Inseln, wo niemand wirklich ist, wo du einfach einen Anker werfen kannst. Dann tauchst du an deinem Boot runter und kannst zum Beispiel mal einen Hummer rausholen und so. Mal grillen und solche Sachen. Kann man ganz
Kuba kann man auch einfach so hinfahren? Ich meine, wie ist denn das so mit den Einreisebestimmungen?
Entsetzlich fürchterlich. Also mit Booten noch schlimmer, als wenn man sonst nur Urlaub betreibt. Also wenn man also mit dem Flieger hinfliegt, ist es einfacher für einen Strandurlaub und dann vielleicht mit einem Mietwagen oder Bus die Insel zu erkunden. Bei Booten sind sie sehr, sehr paranoid, weil das ist ja eine Möglichkeit, um noch jemanden mitzunehmen, der aus dem Land vielleicht raus könnte.
Ja,
da sind sie entsetzlich paranoid. Also das ist viel Formularkram.
Und aber es geht. Also sie lassen einen schon auch mal dahin.
Die lassen einen schon mal hin, aber die beschränken einen ziemlich, wo man hin kann und wo man mit seinem Dingi an Land kann. Mhm. Ich bin also auch schon an einem Ort mal weggeschickt worden von der Guardia Frontera, weil sie mich nicht da haben wollten und so.
Ah, verstehe.
Die waren einfach weggescheucht.
Aber das ist jetzt nur in Kuba so hardcore oder überall?
Ja, das ist nur in Kuba so hardcore. Also Kuba ist da ja wie die DDR damals sozusagen und die haben ihre Mauer, die Leute dürfen nicht frei reisen. Und weil es halt eine Insel ist, sind natürlich Boote generell verdächtig.
Ja.
Generell von vornherein. Das bedeutet also auch nur speziell ausgesuchte Leute, Kubaner selber sind in der Lage, ein Boot zu benutzen. Der normale Kubaner darf nicht auf ein Boot.
Hm.
Also das sind wirklich ausgesuchte Leute und auch die Fischer, die also selber Boote betreiben, das sind regimetreue und feste Leute, die nicht abhauen.
Verstehe. Oh ja. Ja, das ist, ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man da jetzt so als Luxustourist da mit seiner Mini-Yacht da angeschwommen kommt, dann ist man natürlich potenziell erstmal so ein Fluchthelfer, ne?
Genau, man ist also potenziell erstmal sowieso verdächtig.
Aber sie haben dich trotzdem reingelassen.
Ja, das machen sie schon. Die wollen ja auch von Tourismus leben, die wollen auch ein bisschen Geld verdienen.
Ja.
Die Annahme ist natürlich auch, dass Touristen dem Land noch ein bisschen Geld ausgeben und vielleicht ein bisschen Wirtschaft ins Land bringen.
Ja.
Also es ist ein Zwiespalt. Am liebsten würden sie uns wegschicken, aber sie können es eigentlich nicht, weil sie das Geld brauchen.
Haben wir denn jetzt so die, ich will ja nichts vergessen hier, das ist ja so spannend.
Also was noch gibt
es? Die Technik auf deinem Boot, haben wir das irgendwie jetzt alles abgeklappert?
Was noch ganz wichtig ist, so was man braucht, wenn man in Landnähe ist, ist eine gute Wi-Fi-Antenne. Eine richtig gute.
Um überall mal nagen zu können.
Genau, man braucht zum Beispiel, also was wir an Bord haben, ist so ein kleiner Router, ein lokales Netzwerk, was unser eigenes Wi-Fi-Netz ist an Bord.
Ja.
Und dann über Power oder Ethernet eine Autoantenne, die man zum Beispiel an einem Halyard, an einem Seil, an einem Pfeil nach oben ziehen kann in den Mast ein bisschen, so auf etwas höheren, erhöhtem Niveau. Und dass die auch outdoor ist, also sprich, die also nicht kaputt geht, wenn man einen Regenschauer runterkommt.
Mhm.
Also eine Autoantenne.
Outdoor-Antenne.
Autoantenne, genau.
Ja,
die man dann einstellen kann auf das gewünschte Drahtlos-Netzwerk. Meistens haben die so ein webbasiertes Interface, dass man da sozusagen einstellen kann, auf welchem Netz soll sie sich einloggen und dann hat man da so einen kleinen Router-Setup und man hat dann ein eigenes kleines lokales Wi-Fi-Netz, was dann, wo man seine iPhones mit bedienen kann, seine Laptops mit bedienen kann und die große Wi-Fi-Antenne hat die große Reichweite. Die ist ja meistens auch mit etwas mehr Sendeleistung versehen.
Und die klingt sich dann in alles ein, was irgendwie nicht genug Passwörter
oder was man zum Beispiel, was ja auch möglich ist, man hat ja manchmal so einen Yachtclub, wo man dann so hat, die so einen Service auch bieten, dass sie ein Wi-Fi-Netz anbieten, wo man das dann also ganz machen kann. Oder eine Strandbar.
Wie weit reicht denn seine Antenne so?
Oh, die reicht weit. Die reicht sich weit. Das ist also eine, das ist eine 1 Watt Sendeleistungsantenne.
Das ist eine Menge.
Normalerweise sind, glaube ich, nur 200 Milliwatt bei Wi-Fi erlaubt, ne?
Ja, ich weiß nicht genau, aber nicht so viel auf jeden Fall.
1 Watt und das ist eine große, wir haben 9 Dezibel oder 12 Dezibel Antenne. Wenn ich die hochziehe auf erhöhtem Level, ich kann schon so über so ein einfaches Hausnetz, was frei ist, kann ich schon aus 3-4 Kilometer Entfernung.
3-4 Kilometer?
Ja, kann ich das mit, verwenden.
Krass.
Man sieht eine Menge Wi-Fi-Netze, wenn man die Antenne hochzieht.
Kann ich mir vorstellen. Ja, da musst du ja noch, hast du da irgendwie auch schon das passende Skript gebaut, was dann sozusagen auch gleich alle Standardpasswörter durchklickt?
Nee, das habe ich nicht gemacht, aber man könnte es theoretisch machen, dass auf dieser Antenne läuft selber Linux drauf.
Auf der Antenne?
Ja, ja, die ist selber so, das ist ein kleiner Router, so ein MIPS-basierter Router. ROS.
Aha. R-O-S.
R-O-S heißt das. Das, also drauf, das ist also so ein...
Verstehe.
Ubiquity Networks, so heißen die in Amerika, die bieten das her.
Ah.
UBNT oder wie
heißt die? Ubiquity Networks.
Genau. Ah. Und die bieten also schöne Antennen an, so Auto-Antennen mit Linux drauf. Und die zieht man sich dann so in seinen Mast hoch und die machen dann die Internetanbindung.
Verstehe. R-Max.
Genau. Ich habe in dem Fall halt, ich habe so eine Bullet HP2 oder so Antenne.
Bullet M.
Also die R-Max sind eher so die Provider-Geschichten, wenn ich zum Beispiel eine größere Fläche abdecken will mit Wi-Fi.
Ja.
Ich habe so eine Bullet HP2 Antenne.
Bullet M sehe ich hier. Vielleicht gibt es die nicht mehr.
Gibt es zwei Klassen, nicht mehr eine mit R-Max und andere. Das gibt es ja verschiedene Klassen dort von Produkten.
R-Max ISP, R-Max Antennas.
Rocket. Nicht R-Max, es gibt zwei andere Klasse. Ganz vorne.
Ah, Consumer Products, R-Router. Genau. Das meinst du, ne?
Ich glaube Bullet HP2 oder so heißt das. Das ist ein ganz gutes kleines Gerät, ist nicht teuer. Hm. Kostet nur so im Bereich so von 100, 200 Dollar.
Okay, finde ich jetzt hier gerade nicht.
Aber
anyway, okay. Was nie alles gibt.
Ja, das ist eine essentielle Sache. Man zieht das hoch.
Klar.
Strandbar, die bieten heutzutage auch gerne mal Wi-Fi an. Und wenn du da vorne verankerst, hast du gleich Internet.
Kann man gleich saugen.
Nein, nicht saugen, aber E-Mail machen. Zum Beispiel mit irgendwelchen Leuten in Kontakt treten, Skype mal irgendwo daheim anrufen. Also unter Seglern ist also Skype das Standardmittel, um in Kontakt zu bleiben. Das ist ganz definitiv so.
Na, das macht ja auch total Sinn, ne?
Ja.
Presence und so weiter, da sieht man auch gleich, ob die Leute online sind und wo.
Genau.
Mhm. Also wo sie sind, sieht man natürlich nur, wenn sie es sagen, aber das sagen sie ja wahrscheinlich.
Ja, die meisten sagen es, genau. Meine. Ja, genau.
Aber jetzt haben wir die Technik durch.
Mhm.
Wie, können wir ja vielleicht nochmal so ein bisschen auf das, so auf das Leben auf dem Boot nochmal so zurückkommen, wo wir irgendwie angefangen haben. Ändert sich da irgendwas?
Ja, es
wenn
ist.
Wenn man so einen Blickwinkel da permanent einnimmt?
Ändert sich sehr viel. Man kann mit vielen Dingen im normalen, hektischen Leben so in der Stadt nicht so viel anfangen, ist gewöhnungsbedürftig. Der Lebenszyklus ist ein anderer, wenn man so an Bord Sachen macht und bewegt sich alles sehr langsam und sehr angenehm und es ist eine Lebensart, die ich sehr genieße. Man muss natürlich viel Zeit haben.
Mhm.
Es geht alles nicht schnell. Die Bewegung ist langsam, man bewegt sich langsam vorwärts. Man wird ja auch gehindert von der Natur. Man kann nicht immer dorthin, wo man gerade hin will. Man muss also das nehmen, was man gerade kriegt, was Mutter Natur einem an Wetter schickt. Und man bewegt sich aber sehr langsam. Und es ist eine sehr nette Community von Leuten, die also dasselbe machen. Wenn man zum Beispiel irgendwo in der Bucht ist oder seinen Anker fallen lässt, es ist also ein leichtes, einen Kontakt zu bekommen. Es ist also nicht so wie in anderen Communities, wo man also erst langsam reinkommen muss. Es ist eine sehr offene und einfach reinzukommende Gemeinschaft von Leuten. Man fährt mit dem Dinghy in der Bucht und klopft in ein anderes Boot und kommt sofort ins Gespräch. Und
was ist ein Dinghy?
Ein Dinghy ist ein Gummiboot. Ach so. Ein kleines Beiboot, was man ja jedes Boot braucht. Wenn ich zum Beispiel einen Anker werfe irgendwo in der Bucht, dann ist das Boot hier erstmal stationär mit Anker, ist meine Basispunkt. Und dann habe ich ein Schlauchboot, ein kleines mit einem kleinen Außenbordmotor, mit dem ich dann an Land komme, zum Beispiel Einkäufe erledige, an Land gehe und dergleichen.
So das Fahrrad sozusagen.
Genau. Neben dem Klapprad, was man auch noch an Bord hat.
Ja, okay. Das kommt dann aufs Dinghy und dann.
Ja, genau. Dann an Land und dann Fahrrad durch die Gegend.
So ein Matroschka-System irgendwie. Genau. Von verschiedenen Transportmöglichkeiten. Noch ein Rucksack mit Inlineskates und dann hast du alles zusammen.
Ja. Du hast eine Ecke, ne?
Mhm.
Und man kommt mit den Leuten relativ schnell und guten Kontakt. Und es ergeben sich manchmal so Flottillen von mehreren Booten, die längere Zeit zusammen eine Strecke bewältigen und dann immer wieder zwischendurch segeln und dann wieder in einem Hafen zusammenkommen, mit dem man dann zusammen, was weiß ich, gemeinsam lebt de facto, eine Weile lang. Man ist dann tagsüber, wenn man irgendwo segelt, getrennt zwar auf getrennten Booten, dann abends trifft man sich auf einem Boot, macht Party, grillt.
Zugvögel sozusagen,
genau, Zugvögel.
Für kurze Zeit.
Ja, wie Zugvögel. Ich habe dann also gehört, in Amerika, wir sind eine Weile lang in Nordamerika gesegelt, da gibt es dann eine Klasse von diesen Seglern, die nennen die Snowbirds. Ich meine jetzt nicht die Snowbirds mit dem weißen Pulver und die dann schnupfen, da gibt es dann auch nochmal so ein Wort, das die Amerikaner haben für manche Leute. Ich meine die Snowbirds, die meistens im Winter aus dem Norden Amerikas fliehen und Richtung Florida segeln. und dann im Sommer wieder nach Norden, weil die dann das schöne Wetter in Nördchen gefilmt haben.
Verstehe, also so richtige Zugvögel sozusagen.
Richtige Zugvögel, die wirklich also einen jährlichen hin und her, die also immer hin und her segeln und dann also im Sommer weit südlich im Winter mehr südlich sind und im Sommer dann im Norden. Mhm. Die nennen die dann Snowbirds. Und in Amerika gibt es gerade diesen Intercoastal Waterway. Das ist ein Weg, wo man nicht im Atlantik segeln muss und nicht im Atlantik sein muss, sondern also vielfach durch Kanäle nahezu von New York bis Florida komplett inland auf dem Kanal- und Flusssystem runterkommen kann, hochkommen kann, ohne wirklich im offenen Meer sein müssen, wo viele solche kleinere Boote einfach den Weg im Tageshopp-Verfahren von Marina zu Marina in den Süden machen können oder in den Norden. Nennt sich Intercoastal. Oder Intracoastal? Intracoastal.
Es gibt sogar zwei, den Golf und das ist Atlantik.
Der Golf ist aber nur kurz, weil der ist ja sozusagen auf der Seite von Florida hoch nach Texas.
Ja,
und richtig. Der Weg aber von Florida hoch bis fast nach New York ist fast, du kannst fast durchgehen.
4.800 Kilometer.
Ja.
Krass. Atlantic Intracoastal Waterway. Ah, auch nett.
Und da gibt es halt die Snowbirds dann. Und das ist auch eine Community. Wenn man da eine Weile lang mitmacht, das haben wir gemacht, wir sind von Norfolk bis runter nach Carolina irgendwo, North Carolina, South Carolina, ich habe es vergessen, sind wir im Intercoastal Waterway gefahren, eine Weile lang, nicht im Atlantik, wie sonst üblich. Und da haben wir auch einige Leute kennengelernt, die das so immer ständig machen. Und das ist auch eine nette Gemeinschaft.
Ist auch wahrscheinlich ein bisschen entspannter, ne? Wenn man nicht die ganze Zeit jetzt so den Hochseebedingungen ausgesetzt ist.
Ja, es ist wesentlich entspannter. Man macht dann also dann aber eigentlich nur Tagestouren. Man hat keinen Autopiloten, man muss ja alles steuern. Also alles Kanalfahrt oder kleine Flüsse oder ein bisschen engeres Gebiet.
Verstehe, da hat man ganz andere Konzentrationsbedarf auch. Ne?
Genau, da muss man immer selbst steuern. Man hat also keinen Autopilot im Endeffekt. Man fährt ja so vielfach in diesen sogenannten Tonnenstrichen, also zwischen roten und grünen Tonnen hin und her, um also dem Weg, der ausgebaggert ist, genau zu folgen. Sonst läuft man auf Sand. Ist ja so eine Art Wattenmeer im Umgebung, wo also richtig flach ist und man kann also schnell auf Sand laufen.
Ja.
Und da muss man schon aufpassen. Aber die, was wichtig ist, ist die Community von den Leuten, die ist dann relativ gut. Man also trifft immer wieder dieselben Leute wieder und das macht die Sache auch ein bisschen aus. Manchmal bleibt man an einem Ort ein bisschen länger. Wir waren zum Beispiel 2 Monate in Jamaika eigentlich in derselben Bucht drin. Ne? Deswegen, weil man gute Leute dort kennenlernt. Und
was bleibt denn für dich jetzt noch so geektechnisch da noch zu machen irgendwie? Was ist denn so the next frontier?
Also the next frontier ist der Austausch meiner ganzen Sea-Talk-Equipments.
Sieht was?
Also das, was ich vorhin erwähnt habe, die ganzen meisten Sensoren, die ich habe, die aktuell mit diesem etwas älteren Sea-Talk-Mechanismus angeschlossen sind, müssen ersetzt werden.
Ja.
Das ist jetzt durch einen Schaden. Und zwar, ich habe also das Problem gehabt, dass ich einen statischen Überschlag von einem Blitz bei mir im Mast eingeschlagen ist, der langsam aber sicher alle Geräte so zum Ausfall bringt. Also die Statik, die reingekommen ist, hat die meisten Geräte in so einer Art progressiven Ausfallserie. Die fallen so um wie Dominosteine jetzt langsam.
Ah, das heißt, sie haben einmal was abgekriegt, aber die sterben alle nicht sofort.
Nee, die sterben nicht sofort. Also ein Gerät war sofort weg, das war der Windmesser. Das wurde oben in den Windmesser eingeschlagen, der ja oben am Masttopf befestigt ist. Und die Statik hat sich dann runterbewegt über dieses Bussystem in alle Geräte.
Hast du denn da überhaupt einen Blitzableiter dran?
Nein.
Nicht?
Es gibt da so 2 Religionen, das ist so fast wie VI versus Emax. Ja. Ob man große Grundplatten mit Erdung macht oder ob man das nicht tut oder ob man sagt einfach, man ist in einer Plastikhülle und man hofft, dass es isoliert genug ist.
Verstehe.
Da gibt es also, ich bin nicht ganz überklar, was das Bessere ist. Ich weiß es nicht. Also,
aber du bist derzeit in der Plastikhülle.
Ich bin momentan in der isolierten Plastikhülle-Fraktion ohne große Erdung. Weil im Endeffekt, wenn diese großen Energiemengen in den Mast einschlagen, dann geht auch wieder Statik über auf Funkgeräte oder auf Sensorikleitungen wie dieses Sea-Talk-System. Ich bin mir nicht so im Klaren, wie man das komplett verhindern kann.
Hm, verstehe. Und was willst du dann machen? Also du baust den ganzen, dann gehst du dann auf Ethernet oder was dann?
Mal schauen. Ich muss mal schauen, was meine Versicherung sagt, ob ich jetzt sowas bekomme.
Okay, verstehe.
Und wenn dann der Scheck groß genug ist von der Versicherung, dann kann ich mir vielleicht was leisten, was ich mal sagen kann, Sea-Talk NG mit Ethernet basierend. Wäre doch ganz fesch.
Und so was so die Kommunikation, die Außenwelt, die Internetoptionen betrifft.
Es gibt langsam aber sicher bessere, schönere Tarife und Möglichkeiten über Iridium und Inmarsat, die so bis 64 Kbit ISDN-Geschwindigkeit zu erträglichen Preisen vielleicht ermöglichen. Das wäre eine Möglichkeit, da nochmal nachzulegen.
Da könnte man dann schon über ganz interessante Anwendungen nachdenken. Fällt dir was ein?
Im Wesentlichen.
Ich meine, oder willst du eigentlich in Ruhe gelassen werden von dem Internet?
Eigentlich in Ruhe gelassen werden, aber ich weiß, ich brauche halt die Informationen auch, ne?
Ja.
Also im Wesentlichen ist es die Kommunikation des Internets, also die Kommunikationsfeatures. Also es ist ganz schön, wenn man zum Beispiel mal zwischendurch twittern kann.
Ja, das stimmt. Aber was, ich denke mir halt, was weiß ich, meine, wenn man jetzt da so viele Leute kennenlernt über die Jahre, ja, so, wenn man sich sozusagen jeden von denen, wenn man, was weiß ich, hier so wie bei Google Latitude, ja, weißt du, sozusagen so einen so einen Friend-basierten Location-Dienst hat und dann so halbwegs realtime-mäßig die Position bestimmen kann, da kann einem das Tool ja sozusagen vorschlagen, naja, also wenn du jetzt so wie die Winde stehen, ja, hier nochmal einen Schlenker machst über die Insel, dann könnte da noch ein gekühltes Bier mit drei Freunden auf dich warten.
Das wäre natürlich eine gute Sache, das wäre wirklich cool.
Ja.
Weil wir machen das ja momentan über Funk, über
E-Mails und etwas. Das ist natürlich die maximal fortgeschrittenste Dekadenz, die ich mir so vorstellen kann, aber das ist ja eigentlich immer die beste Motivation für solche Anwendungen.
Ja, das wäre das, also dieser Location-Based Service, wo die ganzen Segler sind, wäre definitiv sehr interessant.
Mhm.
Das würde mich also doch schon faszinieren, sowas.
Gut, gucken wir mal. Vielleicht kommen wir ja irgendwann nochmal zusammen und machen hier Segeln Revisited. Aber das soll jetzt erstmal reichen, würde ich sagen.
Genau, danke.
Wenn wir nicht was ganz dramatisch Wichtiges vergessen haben, fällt dir irgendwas ein? Irgendeine wichtige Botschaft?
Ja, das ist eine gute Möglichkeit, sich vollkommen von der normalen Alltagswelt abzuschotten mal. Ne? Man hat also durch die, wie soll man sagen, durch diese, man ist in Anspruch genommen von der Planung her. Man muss mit Wetter planen, man muss diese Logistik machen, man muss einkaufen. Wenn man also mal auf die schnelle Art und Weise seinen Alltag vergessen will, Segeln ist ein guter Weg dazu. Man wird vollkommen in Anspruch genommen von den ganzen Tätigkeiten und vergisst den Alltag am schnellsten. Das ist so mein Fazit davon.
Kommt sozusagen gleich nach Podcasting. Ich habe den Alltag jetzt auch vergessen. Gut, Jum, vielen Dank. Das war super. Mal wieder eine Reise ganz woanders hin. Das mag ich immer am liebsten mit Geekfaktor. Ja, und dann klappt man hier auch mal die Rechner zu. Ist ja auch schon fortgeschritten hier, die Sendung. Ja, und insofern vielen Dank fürs Zuhören. Chaos Radio Express, ihr wisst, es geht immer weiter. Und das war die 166. Und die 167, die kommt sicherlich auch bald. Und vielen Dank und bis bald bei Chaos Radio Express.
mein Führer mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen, das wäre doch wunderschön. Am Sonntag will mein Führer mal ein Seemann sein, mit mir im Sonnenschein, so ganz allein. Und dann beim Abendbrot, mach ich das Abendbrot, und am Segelboot, für meinen Führer und für mich. Am Sonntag will mein Führer mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen, das wäre doch schön.